Also, der Reiz dieses Themas, der sozusagen der Streitwert, ist mir schon klar. Der Streitwert geht immer über die Frage und entlang der Alternativen, soll man solidarisch mit Israel sein und die Palästinenser furchtbar finden oder umgekehrt. Was ich aufklären will, ist eigentlich was ganz jenseits davon. Ich will ein bisschen aufklären, warum ist denn sowas nötig? Warum ist es denn nötig, was da passiert ist? Krieg, Opfer, ganze Regionen werden, wie es dann heißt, um 20 Jahre in ihrer Entwicklung zurückgebombt, also der Teile des Libanons. 150 Israelis müssen ihr Leben lassen, mindestens 10-mal so viel auf der anderen Seite. Und das will ich einfach erläutern über die Rechnungen, die alle Seiten da veranstaltet haben. Ich will es auch kurz halten, damit Zeit für die Debatte, für wen soll man sein, damit Zeit für die Debatte auch noch ist. Also ich will die nicht einfach abwürgen, aber ich möchte die erstmal verschieben und sagen, jetzt will ich erstmal ein bisschen was erzählen über, warum passiert es eigentlich. Der Anlass ist allen, ist ja dem, der die Zeitung verfolgt hat, bekannt. Der Anlass, aber wohlgemerkt, der Anlass für das Schießen war der sporadische Beschuss israelischen Territoriums durch Katyusha-Raketen, also ungelenkte Dinger, die nicht übermäßig viel Schaden in der Regel anrichten. Manchmal treffen sie auch was, dann richten sie Schaden an. Und die, ja, das Kidnappen oder das Verhaften von israelischen Soldaten durch einerseits die Hamas, andererseits die Hisbollah, Hamas in Gaza, Hisbollah im Süden Libanons, die israelische Soldaten in Aktion zu Gefangenen gemacht haben und halt festhalten. Auf diese Kriegsaktionen, zweifellos Kriegsaktionen der palästinensischen oder libanesischen Widerstandsgruppen antwortet Israel mit einem vierwöchigen Bombardement des Libanon, mit dem Einmarsch in den Libanon mit starken Kräften, mit einer Verhaftungswelle gegenüber allen Hamas-Politikern, deren sie habhaft werden konnten, und mit der Fortsetzung und wohl auch verschärften Fortsetzung dessen, was man in Israel Liquidierungspolitik nennt, nämlich das Abschießen von Repräsentanten des militanten palästinensischen Widerstands, denen man Attentate zur Last legt. Die Welt hielt das für, wie Israel selber beansprucht, legitime Selbstverteidigung, allerdings für einen Exzess davon, jedenfalls viele. Unverhältnismäßig erscheint es. Und es ist ja auch was dran, dass einem das unverhältnismäßig erscheinen kann. Ein ganzer Krieg wegen drei gekidnappten Soldaten. Das hat was von der Analogie zu Amerika. Das gleichen ganzen Krieg macht, wenn Attentäter ein Hochhaus kaputt machen. Der Gedanke, das wäre übertrieben, das bräuchte es doch nicht, das wäre maßlos oder unmäßig. Der Gedanke kommt von einer Vorstellung einer angemessenen Reaktion her und vergisst dabei überhaupt zu betrachten, wer hier reagiert. Also, was das Subjekt ist, dessen Reaktion man da vor Augen hat. Und wenn man sich das klar machen würde, was das für ein Subjekt ist und worum es da geht, dann würde man auch kapieren, dass die Reaktion nicht unverhältnismäßig ist, sondern was aussagt über das Subjekt, das die Reaktion zeitigt, in dem Fall den Staat Israel. Hier Man muss den, kann den Satz ernst nehmen. Hier verteidigt ein Staat sich selbst. Das stimmt. Denn was ist er eigentlich anders? Als eine Gewalt, die neben sich keine Gewalt duldet. Ein Angriff, der als Angriff von dieser palästinensischen Guerilla her, ein Angriff, der als Angriff in gar keiner Weise geeignet ist, den Bestand des Staats Israel zu gefährden, ist als ein Dokument, dass diese Macht, dass dieses Gewaltsubjekt nicht anerkannt wird, dass es welche gibt, die wieder den Stachel löcken, dass es welche gibt, die die Unantastbarkeit israelischer Hoheit verkörpert in ihren Soldaten, dass sie die nicht respektieren, das liegt wohl vor. Und ein Staat ist gar nichts anderes als eine Gewalt, die beansprucht, dass alles, was in der Reichweite ihrer Macht ist, sich dieser Macht unterordnet und gehorcht und eben nicht eine Gegengewalt gegen diese Gewalt zu sein beansprucht. Insofern ist es berechtigt zu sagen, wie die deutsche Regierung sich seinerzeit gegen die Terroristen der Roten Armee-Fraktion, also in den 70er Jahren, verteidigt hat, auch mit dem Ton, wenn wir uns hier nicht verteidigen, wenn wir hier nicht siegen, dann können wir einpacken. Auch damals vollkommen absurd, der Bestand des Staats, die Macht der Hoheit war überhaupt nie gefährdet. Aber wenn gegen eine Staatsmacht, die beansprucht, sie ist des Gewaltmonopols, soweit sie reicht, wenn gegen eine solche Staatsmacht Widerstand aufsteht, dann sagt die Staatsmacht eben nicht, naja Gott, klein ist er ja, sondern dann sagt die Staatsmacht, das muss ausgerottet werden mit Stumpf und Stiel, sonst gelte ich nichts. Weil der Staat darauf besteht, dass er mit seinem Gewaltmonopol steht und fällt. Israel ist ein schönes Beispiel dafür, wie errichtet man einen neuen Staat. Erst man erobert das Gebiet, zum Beispiel durch einen kleinen Terrorkrieg gegen die damalige britische Mandatsmacht. Terroranschläge, genau wie die Palästinenser jetzt, Terroranschläge auf britische Militärposten, auf britische Einrichtungen in Palästina, bis die Briten ohnehin schon durch den Zweiten Weltkrieg mürbe gemacht und keine rechte Lust mehr gehabt, ihr Kolonialreich aufrechtzuerhalten, bis die Briten in die Errichtung des Staats Israels ursprünglich gegen ihren Willen letztlich eingewilligt haben. Dann, wie errichtet man einen Staat? Wenn die alte Mandatsmacht England sich bieten lässt, alle Araberstaaten außenrum sehen sich beschränkt, behindert, sehen sich territorial beschnitten, Gelände weggenommen von dem neuen Gebilde. Wie errichtet man den neuen Staat? Man führt einen Krieg gegen alle Nachbarn und gewinnt ihn. Wenn man ihn übrigens nicht gewinnt, wird nichts aus dem neuen Staat. Man führt den Krieg und gewinnt ihn. So etabliert man einen Staat. Ein Staat ist gar nichts anderes als das Gewaltregime, das aus einer Gewaltauseinandersetzung als Sieger hervorgegangen ist. Inzwischen haben die Nachbarn Israels, die Staaten, die Israel umgeben, aus den Niederlagen in drei, vier Kriegen gelernt, dass sie es sich nicht leisten können, gegen diese Macht zu opponieren. Dieser Macht gegenüber auf eigenen Gebietsforderungen zu bestehen und die gegen Israel durchzusetzen, anstatt umgekehrt, dass Israel Gebietsforderungen gegen Nachbarn durchsetzt. Na, sie haben halt gelernt, die Macht ist größer als sie und sind realistisch geworden und haben klein beigegeben. Übrig geblieben sind NGOs, Non-Government Organizations, nicht staatliche Widerstandsgruppen. Und was machen die? Die halten an ihrem Anliegen, diesen Staat sich nicht bieten zu lassen, jetzt im ganz engen Bereich, die palästinensische Bevölkerung, die dort wohnt, wo Israel beansprucht, hier herrscht Israel. Die halten einfach daran fest, dass dort dieser israelische Staat nicht sein soll, sondern sie. Und sie halten fest an ihrem Anspruch, das ist ein Besatzungsregime, das ist nicht recht. Sie halten fest an ihrem Anspruch, dort gehört der palästinensische Staat hin und nicht die Hoheit Israels. Und kämpfen kriegsähnlich gegen Israel, aber aus der Position absoluter Ohnmacht. Denn eine Staatsgewalt, die eben ein wirksames Militär, eine wirksame Armee ins Feld wirft, stellt sich hinter dieses Anliegen schon längst nicht mehr. Also sind es inoffizielle Widerstandsgruppen, die mit den Mitteln der Ohnmacht gegen die Übermacht kämpfen, und der Kampf besteht letzten Endes mehr in der Demonstration dessen, dass sie nicht klein beigeben wollen, als dass der Kampf wirklich zwingend auf die Gegenseite wirken würde. Auch solche Kämpfe gibt es, gerade in der heutigen Zeit absolut asymmetrischer Kriege gibt es das immer wieder, dass eine unterlegene Kriegspartei Krieg einfach mit der Rechnung führt, dem Gegner den Sieg, den man ihm nicht nehmen kann, sauer zu machen. Und zu schauen, ob er nicht auf der Basis zu Konzessionen und Rückzügen bereit ist. Zur Vernichtung all dessen, von Israel aus gedacht, zur Vernichtung all dessen, was der Errichtung des neuen Staats im Wege steht, zur Vernichtung all dessen gehört natürlich auch die moralische Vernichtung der Gegner. War das Ägypten Nassers noch ein Feind? So sind die jetzigen Feinde nur noch Terroristen. Terroristen sind welche, man definiert sie über die Mittel ihres Kampfes. Sie greifen undifferenziert alles Mögliche an, auch Zivilisten der Gegenseite. Tatsächlich sind die Mittel des Kampfes Dokumente der Ohnmacht des Kämpfers. Selbstverständlich würden, das gilt für den Irak, wo jetzt jede Menge Terroranschläge dauernd passiert, genauso wie für die palästinensischen Guerillas. Selbstverständlich würden die viel lieber wirksamere Schläge landen. Selbstverständlich würden die viel lieber israelische Militäreinheiten vernichten, als die Besucher eines Restaurants. Dass sie an die anderen nicht mehr rankommen, weil die zu mächtig sind, weil die zu gut geschützt sind, weil sie zu schnell entdeckt werden, wenn sie sich auf die zubewegen, dass sie an die anderen, an die Soldaten, an die Machtpositionen der anderen Seite nicht oder kaum mehr rankommen, verurteilt sie zu der Frage, es gleich sein lassen oder sich an die Vertreter des anderen Staats, die nun mal jeder Bürger ist, halten, an die man überhaupt rankommt. Und dann bringen sie ganz normale Leute um und jeder versteht, dass es gegen Israel gemeint ist. Also die moralische Vernichtung den Feinden wird jetzt auf ihrer Seite gar nicht ihr Nationalismus gelassen, so wie die Israelis eben ihr Nationalismus durchkämpfen. Den Feinden wird nicht gelassen, ja, das sind Nationalisten der Gegenseite, sondern auf der einen Seite steht das Recht und auf der anderen Seite stehen die Verbrecher. Terroristen, rechtlose Kämpfer, die nicht die Ehre angetan kriegen, Feinde zu sein. Die werden entsprechend behandelt, vernichtet, wie es geht. In diesem Fall jetzt ist speziell der Libanon, also die Staatsführung des Libanon auf der einen Seite und die palästinensische Autonomiebehörde, die ja gar kein Staat ist, aber irgend sowas zwischen einem Staat und einer Flüchtlingslagerverwaltung. Beide diese Institutionen sind von Israel mit dem Krieg dafür bestraft worden, dass sie selber nicht Israels Sicherheitsproblem lösen. Dass sie selber nicht sich dafür hergeben, im Libanon die Hisbollah, in Gaza die Hamas zu entwaffnen, ist gleich zu vernichten, ist gleich, dass diese Institutionen, der libanesische Staat und die Palästinenserbehörde, bis dato nicht bereit waren, einen Bürgerkrieg gegen ihre eigenen Leute zu führen, um Israels Sicherheitsproblem zu lösen. Und wer jetzt die Tageszeitung liest, merkt ja, der Krieg in Gaza oder der Krieg, der letzte Krieg und die veränderte Lage seitdem hat in den Palästinensergebieten schon fast zum Bürgerkrieg geführt. Man kann auch sagen, es gibt schon Elemente von einem Bürgerkrieg und man kann auch sagen, die versuchen gerade, die Ausbrüche wieder unter Kontrolle zu bringen. Jetzt zurück, Freunde und Feinde, der einen wie der anderen Seite, Palästinenser wie der Israelis, Freunde und Feinde beider Seiten, erklären sich den Ausbruch der Gewalt, den Krieg, die Leichen, die natürlich jeder missbilligt, erklären sich das durch die Eigenart und den fundamentalistischen Charakter, die Kompromisslosigkeit der jeweiligen Gegenseite. Jeder weiß Besonderheiten der anderen, warum es dazu kommen musste. Manche machen einen historischen Rückblick und stellen die Frage, die Schuldfrage, wer hat denn angefangen? Ja, muss man jetzt dann weit zurück, inzwischen also schon 50 Jahre oder so. Ja, die Israelis haben angefangen, sagen die einen. Die haben das Land der Moslems besetzt. Die haben Moslems vertrieben aus ihren alten Behausungen. Die setzen ihre Siedlungspolitik mitten im Moslem-Siedlungsraum, setzen ihre Siedlungspolitik bis zum heutigen Tag fort. Die sind welche, mit denen geht es nicht. Die Israelis können dasselbe natürlich umgekehrt. Beispielsweise sagen sie, na, sie hätten ja ursprünglich das Land von arabischen Notablen gekauft. Also wäre doch alles in Ordnung, sie hätten doch nichts erobert. Und mit Geld geht alles. Und wenn die ursprünglichen Bewohner jetzt davonlaufen, dann bloß, weil sie Angst haben, aber nicht, weil sie vertrieben worden sind. Außerdem, mit den Palästinensern kann man keinen Frieden schließen, die haben ja schließlich nicht zugegriffen, wie seinerzeit der Barak dem Arafat mal irgendein Arrangement angeboten hatte. Ja, dass das Angebot halt das Bedürfnis nach einem palästinensischen Staat mit allen Elementen von Staat nicht befriedigt hat, das sagen sie nicht dazu. Sondern wenn die Frieden wollten, hätten sie doch damals zugreifen können. Übrigens, ob die damals das gekriegt hätten, was im Angebot war, ist noch sehr die Frage. Aber lassen wir das dahingestellt. Und dann halt das Argument, die Palästinenser, mit denen kann man nicht Frieden machen, weil die erkennen ja das Existenzrecht Israels nicht an. Sie wollen die Israelis ins Meer treiben. Sie töten unschuldige Zivilisten. Die Liste ist vielleicht nicht vollständig, aber eine Reihe von so Vorwürfen, wie die es gibt, steckt schon drin. Viele der Vorwürfe übrigens, merkt man ja, sind welche, die kommen von dem Krieg, den beide Seiten miteinander führen. Also der Krieg selber, den sie miteinander führen, ist der Beweis, dass man mit der anderen Seite nicht auskommen kann. Also dass die Israelis palästinensisches Gebiet zerstören, dass sie dort die Olivenhaine vernichten, dass sie die vom Wasser abgraben, dass sie die palästinensischen Gebiete mit lauter Straßen durchziehen, die die Palästinenser nicht benutzen dürfen. Alles das ja sind selber Elemente der Beherrschung der palästinensischen Bevölkerung. Also selber Teil des Kriegs. Und die werden jetzt als, ja, das sind die Sünden der Israelis, weswegen man Krieg führen muss. Umgekehrt, dass Palästinenser Israelis töten, ja, das ist Teil des Krieges und das wird als Grund für einen Krieg genommen. Aber unter all diesen Schuldzuweisungen, also im Lichte all dieser Schuldzuweisungen, die ja selber leicht rassistisch werden, weil sie den Grund des Krieges in die besondere Natur der Gegenseite legen, die sind so. In dem Licht wird vergessen, was für Anliegen, was für Zwecke in diesem Palästina aneinander geraten. Wenn man immer sagt, der andere mit seiner Besonderheit ist der Grund, da wird schön vergessen, dass beide auf dem allgemeinen Feld ungefähr dasselbe wollen und gerade weil sie dasselbe wollen, einen absolut ausschließenden Standpunkt haben. Da treffen halt zwei Staatswillen aufeinander. Zwei staatliche Hoheiten beanspruchen auf demselben Territorium die ausschließliche Gewalt zu sein und beanspruchen verschiedene Teile der dort lebenden Bevölkerung als ihr jeweiliges Staatsvolk vor der jeweils anderen zu schützen. Und das geht wirklich nicht zusammen. Um es nochmal anders zu sagen, und das ist vielleicht wichtig. Niemand hat je geprüft, ob der Platz, das Wasser, die fruchtbaren Böden zwischen Mittelmeer und Jordan ausreichen dafür, dass die 5 Millionen Israelis und die, ich weiß nicht was, 7, 10 Millionen Palästinenser, aber mit der Zahl bin ich nicht sicher, 5 Millionen Israelis habe ich nachgeschaut, dass die alle miteinander dort Lebensgrundlagen finden. Das ist von keiner Seite je geprüft worden. Aber darum geht es auch gar nicht. Zwei Seiten beanspruchen, einen Staat dort zu errichten. Und das geht nicht zusammen. Zwei Seiten beanspruchen, die völkische Basis von einer Macht zu sein, die ausschließlich gilt. Und das ist der Grund, warum sie beide in einem ewigen Krieg miteinander verstrickt sind. Insofern sind Israelis und Palästinenser mit ihrem Anliegen etwas ganz Normales, gar nichts anderes, als was die Deutschen mit ihrem Staat, die Amerikaner mit ihrem Staat, die Russen mit ihrem Staat sind. Oder der russische Staat mit seiner völkischen Basis, der deutsche mit seiner und so weiter. Sie sind in der Hinsicht überhaupt nichts anders. Anders ist einzig der Umstand, dass auf diesem Territorium noch immer nicht endgültig ausgefochten ist, welche ausschließende Gewalt denn nun gilt und welche Gewalt denn nun endgültig und restlos vernichtet wird. Deutschland hat dem Staat Israel oder dem Staatswillen der Palästinenser nur eins voraus. Es existiert schon lang genug, dafür, dass niemand seine staatliche Existenz noch bezweifeln mag. Und es hat halt gerade mal keine Nachbarn, die behaupten, irgendein Teil dieses Territoriums gehöre ihnen. Ja, hat Deutschland ja auch jahrhundertelang gehabt. Und dieses Deutschland, diese Bundesrepublik hat ja erst vor kurzem das Territorium von einem Nachbarn geschluckt. Sich angeeignet, zum eigenen Hoheitsgebiet dazugeschlagen. Durchaus nicht so was anders, als wenn Israel einen Siedlungsraum beansprucht und dann sich sicher. Mit dem Unterschied halt, dass es keine Macht gab, außer den DDR-Betriebskampfgruppen, die sofort aufgegeben haben, wie es losging, dass es keine Macht gab, die diesem Anspruch wirklich widersprechen wollte. Das ist der ganze Unterschied. Insofern lebt Israel uns vor, was bei allen Staaten, den unseren wie allen anderen, was bei allen Staaten dem diplomatischen und kommerziellen Verkehr zwischen ihnen vorhergeht und was zwischen ihnen immerzu die Grundlage ihres Verkehrs bleibt. Nämlich die Gewalt, mit der eine Hoheit sich Respekt verschaffen kann. Erstens, davon war vorhin schon die Rede, erstens im Bereich der eigenen Macht. Da ist es fast schon eine Tautologie zu sagen, ein Staat ist eine höchste Gewalt, die dadurch ist, was sie ist, dass sie alle andere Gewalt in ihrem Hoheitsbereich ausradiert hat, vernichtet hat, wo sie sich gemeldet hat, wo sie sich meldet. Und ja, ein Staat ist das, was er ist, überhaupt nur dadurch, dass es eine solche konkurrierende Gewalt in seinem Bereich nicht mehr gibt. Wie weit sein Bereich reicht, wie weit die Reichweite seiner Macht reicht, ist der zweite Punkt. So weit lässt er nichts anders gelten. Und wie weit es ist, das findet er raus. Dann nämlich, wenn er an andere solche Mächte stößt, die von sich behaupten, hier sind Sie der Herr. Und der Staat eine Grenze der Reichweite seiner Macht zugeben muss. Ob er das zugeben muss oder nicht, findet er raus, indem er probiert, es nicht zuzugeben. Grenzen zwischen Staaten, auch Grenzen in Europa, sind das Ergebnis jahrhundertelanger Kriege. Grenzen sind das Ergebnis dessen, dass Hoheiten gesagt haben, ich reich so weit ich will. Und dann stoßen sie an eine andere Hoheit, die sagt, nein, hier bin ich. Und dann kämpfen sie untereinander erstmal aus, wo der eine aufhört und wo der andere anfängt. Und wenn sie es ausgekämpft haben, wenn also eine Macht entweder vernichtet und beseitigt ist oder klein gemacht und sich zurückzieht, dann kommt erst der Zustand des Friedens zwischen Mächten auf. Der Zustand des Friedens, bei dem die eine Macht die andere anerkennt und sagt, gut, ich gebe es zu, jenseits dieses Schlagbaums gilt dein Wort und dein Wille und nicht mehr meiner. Israel führt uns vor, Anerkennung eines Staats ist eine Sache, die will erzwungen sein. Indem man anderen denselben Anspruch verweigert. Und dann kommt drittens, also erstens Hoheit auf dem eigenen Gebiet, zweitens Reichweite, wenn die Reichweite ausgekämpft ist, ein Verhältnis der Anerkennung. Ja, man arrangiert sich mit dem Umstand, dass man um den anderen nicht herumkommt. Ja, Deutschland und Frankreich haben das auf ihre Weise vorgeführt, jahrhundertelange Kriege untereinander, bis sie kapiert haben, dass sie in der Konkurrenz der Mächte auf dem Globus untergehen, wenn sie ihre ruinöse Feindschaft nicht begraben. Dann erst, und erst als Alternative zu dem Erobern der Franzosen, was immer nicht geklappt hat, dann erst hat das Deutsche Reich die Erbfeindschaft mit den Franzosen und vice versa aufgegeben. Drittens, und wenn dann der Zustand der Anerkennung erreicht ist, ja, es gibt Grenzen, die lässt man bestehen, man will nicht mehr gleich an den Grenzen rühren, man will sie nicht verschieben. Man anerkennt, dass jenseits der Grenzen die andere Macht sitzt. Dann ist es immer noch so, dass die Anerkennung, die man beansprucht vom anderen Staat, eine Anerkennung für die Gewalt ist, die man ist. Und zwar auch in der Dimension, in der man Gewalt ist. Soll heißen, wenn die große Europäische Union Serbien gegenübertritt, wenn Amerika Guatemala gegenübertritt, dann hat das durchaus den Ton, das hat der Verkehr mit den anderen, durchaus den Ton, ja, weißt denn du, mit wem du es zu tun hast? Da ist es nicht so, dass der Staat sagt, ich Staat, du auch Staat, ich ziehe den Hut. Ja, das gibt's schon, das ist der Diplomat, das sind die Formen des diplomatischen Verkehrs. Wenn der Staatsgast kommt, dann wird eine Ehrenkompanie aufgestellt und die präsentiert das Gewehr und die zeigt den Respekt der eigenen bewaffneten Kräfte vor der fremden Hoheit. Solche Formalismen gibt es schon im Verkehr und da merkt man was, also dass Anerkennung, dass das ein Verhältnis von Gewalten zueinander ist, das wird richtig noch inszeniert im diplomatischen Verkehr. Aber der wirkliche Gehalt des Verkehrs, da verkehrt doch nicht gleich und gleich, sondern der Verkehr des großen Amerika mit dem kleinen Guatemala, die große Europäische Union mit dem kleinen Serbien. Und da heißt es dem anderen gegenüber, ich bin die Macht, die in diesem Europa zum Beispiel sagt, welche Staaten existieren dürfen und welche nicht. Welche Gebilde auseinandergeschlagen werden müssen und welche zusammenbleiben müssen. Und du Serbien musst dir das bieten lassen. Und wenn Serbien Nein sagt, dann verweigert Serbien die Anerkennung der Kompetenz der Europäischen Union zur Rechtsetzung innerhalb Europas, zur Setzung von Völkerrecht, zum Bestimmen dessen, was Völkerrecht sei, innerhalb Europas. Und was sagt die EU dazu? Das ist eine Aggression, das ist eine Nichtanerkennung von dem, was wir sind, das ist ein Fall für Krieg. Und dann muss Serbien erst einmal den Krieg verlieren, bis dann die Europäische Union diesen Anspruch, wir setzen in Europa Recht, wieder ein Stückler weiter durchgesetzt hat. Dieses Verhältnis, Staaten sind zueinander auch im friedlichen Verkehr immer die Gewalten, die sie sind und beanspruchen den friedlichen Verkehr zu gestalten, zu formen, zu bestimmen, im Hinblick auf und mit Rücksicht auf das Kaliber von Gewalt, das die eine wie die andere Seite ist. Der ganze Frieden ist ein Diktat der jeweiligen Gewaltrelationen, die existieren. Und der Frieden hält genauso lang, wie beide Seiten diese Gewaltrelation als gegeben und von ihnen nicht veränderbar hinnehmen. Und nicht länger. Alles das macht Israel auch und gar nicht anders. Der ganze Unterschied besteht einzig darin, dass die Durchgesetztheit dieses Staates noch nicht endgültig passiert ist, weil es immer noch welche gibt, die sagen, hier hätten eigentlich sie ein Recht, einen Staat zu haben und nicht die anderen. Auch Israel tritt dann auf gegenüber seinen Nachbarn, gegenüber den Palästinensern sowieso, aber dann auch gegenüber den Nachbarn als die Macht, die es ist. Das kleine Israel mit der Atombombe, mit der modernsten Luftwaffe der Welt, also der nahöstlichen Welt, mit absoluter Waffenüberlegenheit tritt auf gegenüber Syrien meinetwegen und sagt, ja, wir haben euch die Golanhöhen abgenommen, aber das heißt, also wir haben sie euch weggenommen. Aber das heißt doch überhaupt nicht, dass wir was verkehrt gemacht haben. Das heißt, wenn ihr Frieden wollt mit uns, dann verzichtet gefälligst offiziell auf die Golanhöhen. Also sie beanspruchen dort Recht zu setzen gegenüber ihren Nachbarn. Und nicht nur gegenüber den Palästinensern, sondern auch im weiteren Bereich. Sie treten als regionale Vormacht auf und haben im Unterschied zur Europäischen Union wirklich bloß das, dass sie immer noch mit Staaten auch konfrontiert sind, wie Syrien, die Rolle der Vormacht Israels nicht einfach unterschreiben wollen. Ja, während die Europäische Union zunächst mal jedenfalls, nachdem Serbien den Krieg ums Kosovo damals verloren hat, Satz kaputt gemacht, jedenfalls im Unterschied zur Europäischen Union, die in Europa und innerhalb der Grenzen, wo sie in Europa Recht und Unrecht bestimmt, vorerst mal unangefochten ist. So, das war der erste große Punkt. Der erste große Punkt sollte heißen, der Krieg ist natürlich maßlos unangemessen, wenn man sagt, er war zur Befreiung von 3 Soldaten gedacht. Zu der hat er ja übrigens auch gar nicht geführt. Also, um die ging es auch in der Hinsicht nicht, dass das nicht rausgekommen ist. Krieg hat was ganz anderes. In den 3 Soldaten hat Israel das Symbol seiner missachteten Souveränität. Und was verteidigt wird, ist nicht das Leben der 3 Soldaten, sondern die Souveränität. Das all denen, die das Leben von jüdischen Menschen und dem Staat Israel gleichsetzen. Das gilt in Israel so wenig wie sonst irgendwo auf der Welt. Wenn ein Staat seine Hoheit angefochten sieht, dann opfert er jede Menge nationalen Lebens zur Unanfechtbarmachung seiner Hoheit. Also unangemessen, unverhältnismäßig war der Krieg, wenn man ihn wirklich an den 3 Soldaten misst. Gar nicht unverhältnismäßig ist er, wenn man ihn daran misst, da Israel erfährt eine Missachtung des Rechts auf Gehorsam, den es in seiner näheren und weiteren Umwelt verlangt. Und dieses Recht ist jetzt der Kriegsgegenstand. Es beansprucht, seine Feinde zu vernichten, dass sie entweder tot sind oder das Maul halten. Dafür ist der Krieg gar nicht unzweckmäßig. Dafür ist der Krieg übrigens in den Augen der israelischen Öffentlichkeit viel zu inkonsequent und zu schonungsvoll dem Feind gegenüber geführt worden. Also der hat ja bei den Israelis schlechte Noten, der Krieg. Die Regierung Olmert gerät in Bedrängnis wegen des Krieges. Zweitens, der Krieg hat nichts zu tun mit Israelis und ihrer Besonderheit, und nichts zu tun mit Palästinensern und ihrer Besonderheit, sondern er hat zu tun damit, dass Israelis wie Palästinenser ihre eigene Existenz mit der Existenz eines Staates gleichsetzen, einer ausschließenden Gewalt, die nur sie als Volk anerkennt. Und das ist allerdings blutrünstig und unversöhnlich bis zum Ende. Das kann nur mit dem vollständigen Vernichten des einen oder des anderen Staatswillens enden. Da hat man ein Dokument dessen, was Staaten für unsympathische Gemeinwesen sind. An Israel haben wir ein Beispiel dessen, wie unsere Gemeinwesen verfasst sind. Zweiter Punkt, über den ich reden will. Das kleine Israel mit seinen 5 Millionen kann das, was es da drunten zusammenbringt in der Gegend, gegenüber 150 Millionen Arabern, nicht allein. Weder waffenmäßig noch reichtumsmäßig. Sich den Reichtum aus dem Gemeinwesen immer abzweigen, den es braucht für Kampfbomber, für Atomforschung, für ich weiß nicht was, jedenfalls in jeder Hinsicht überdimensioniertes Militär. Das kann Israel nicht aus eigener Kraft. Der ganze zionistische Staatsgründungswille, aus dem wäre also insgesamt nicht viel geworden, wenn nicht ganz andere entdeckt hätten, wie nützlich die Sache ist. Wenn nicht ganz andere der Meinung wären, diesen Staat, so einen Staat, dort genau das brauchen wir. Und wir wissen ja auch, wer es ist. Es sind die Vereinigten Staaten, die ewig und 3 Tage lang eine unglaubliche Finanzhilfe an den Staatshaushalt Israels leisten. Es sind die Vereinigten Staaten, die Waffenhilfe dauernd leisten und die, nicht zu unterschätzen, weltpolitische Rückendeckung geben. Wenn immer Israel einen Krieg führt, für seine Durchsetzung, dann steht Amerika dahinter und sagt, dass sich mal da keiner reinmischt. Das ist immer schön. Israel ist die absolute Übermacht in seiner Region. Und Amerika sagt, dass sich da keiner reinmischt. Ist gleich, dass da keiner hindernd auftritt, dass die Übermacht in der Region sich auch durchsetzt. Ja, der letzte Krieg ist von den Amerikanern, dann sind die Europäer, die Russen, die Chinesen, Sicherheitsrat, wieder alle auf der Matte und sagen, wir fordern Feuereinstellung. Was sagen die Amerikaner? Ja, wir fordern auch Feuereinstellung, aber erst wenn die Israelis ihre Ziele erreicht haben. Dann machen sie ein Veto gegen alle internationalen Interventionsversuche und geben in der Hinsicht Israel Rückendeckung bei seinem Krieg. Sie verhindern, dass Israel von der sonstigen Gemeinschaft dieser Mächte ins Abseits gestellt und des Unrechts bezichtigt wird. Warum tun sie das? Amerika hat ganz früh, im Grunde muss man sogar sagen, noch vor dem Ost-West-Gegensatz und schon gleich vor den heutigen Bedürfnissen, entdeckt, ein Staat, gegründet von europäischen Juden im Vorderen Osten, ein Staat basierend auf dem Geld der jüdischen, wie heißt denn jetzt das? Ja, der jüdische Weltkongress ist die Organisation davon. Aber quasi der jüdischen Gemeinde in der ganzen Welt. Vor allem auch finanzkräftiger amerikanischer Juden. Ein Staat mit moderner Ausrichtung ist erst einmal immer richtig. Vom Standpunkt der USA aus, die ganze Welt für kapitalistische Benutzung zurecht machen wollen. Die waren von Anfang an dafür, für die Gründung des Staates Israel. Kaum war Ost-West-Gegensatz, war ihnen natürlich erst recht klar, was für ein Segen ein kampfbereiter, gerade militant gegründeter Staat in der arabischen Umgebung ist, weil dort lauter Nationalismen gesessen sind, lauter Staaten mit ihrer Weltsicht, die sich vom dominierenden Kapitalismus der Welt ziemlich schlecht bedient gesehen haben. Da ist wichtig daran zu erinnern, auch arabische Staaten sind in der Hinsicht modern gewesen und sogar die heutigen Islamisten sind in der Hinsicht modern, dass sie den Misserfolg ihrer Gemeinwesen natürlich an einem Vergleich mit den erfolgreichen kapitalistischen Staaten ablesen. Dass sie ihre Länder für verrottete, zurückgebliebene, korrupt regierte, arme, impotente Staaten halten, das gewinnen die nicht aus einer Betrachtung von Harun al-Rashid, sondern das gewinnen die von einer Betrachtung der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsländer oder damals der Sowjetunion. Moderne Staaten war auch da bei den Reformern und bei den Nationalisten der arabischen Welt das Ideal. Moderne Staaten, die es verstehen, ihr Volk zu benutzen, zu einer Reichtumsquelle zu machen, an die Arbeit zu bringen und dadurch zu Reichtum und zu Macht in der Welt kommen oder auch umgekehrt. Durch Macht in der Welt zu Reichtum kommen. Dadurch, dass man als Staat was gilt, zu was kommen. Das war auch denen, also zu Reichtum und da wieder zu staatlichen Potenzen kommen. Das war auch denen ihr Anliegen. Und dieses Anliegen sahen sie in der von Amerika dominierten Welt ziemlich schlecht bedient. Sie sahen sich als das, was sie auch heute noch sind. Entweder links liegen gelassene Armenhäuser, nehmen wir Jemen oder Ägypten. Oder Ölquellen. Ölquellen, deren Produkt die kapitalistische Welt billig absaugt, und deren Erträge oder und das, was man aus dem Öl machen kann, kommt nie und nimmer den Ländern und Völkern zugute, aus deren Boden das Öl geholt wird. Sie haben auch jede Menge Beispiele dafür, wie imperialistische Unterdrückung ihnen das Öl abgenommen hat. Jahrzehntelang sind Versuche, sich im Besitz des Öls zu bringen, das Öl zur nationalen Existenzgrundlage zu machen, den Ölverkauf, das ist ja immerhin eine komische Sache, an die kapitalistische Welt Öl verkaufen, damit man gegen sich selber was wirbt. Aber immerhin, auch die Versuche sind ja jahrzehntelang von den Amerikanern und den Briten durch Putschumsturz, durchs Kaufen von Scheiks und sonstigen Hoheitsfiguren hintertrieben worden. Also haben sich die Staaten damals an die Sowjetunion gewendet und sich ein Beispiel genommen, wie man auch gegen die dominierenden kapitalistischen Weltmächte was werden kann. Und dann hat Nasser in den 50er und 60er Jahren sich halt von den Russen Waffen geholt und die Syrer haben ihren König gestürzt und sich an der Sowjetunion orientiert und der Irak, die Baath-Partei im Irak hat den König gestürzt oder irgendwelche anderen Nachfolger des Königs, und haben einen modernen Staat zu errichten versucht, nach dem Vorbild der Sowjetunion. Und dieser aufbegehrende arabische Nationalismus war den Amerikanern natürlich von Anfang an Unrecht. Und da war Israel ein Segen. Ein Staat, der allein aus eigenem Lebens- und Überlebensinteresse raus einen Dauerkrieg gegen die Araber führt, ist der sicherste Verbündete und das beste Instrument zum Kleinmachen des arabischen Nationalismus. Israel zieht ganz automatisch mit seiner Eroberungsgründung, zieht ganz automatisch alle anti-westliche Feindschaft der Region auf sich und kämpft mit seinen Kriegen genau diese Feindschaft nieder. Vernichtet die Mächte, die zu irgendwas anti-westlichem sich aufraffen wollen. Oder macht sie wenigstens klein. Und in der Rolle hat Amerika Israel als, wir haben das früher schon ewig mal geprägt, das Wort, als Kettenhund seines Imperialismus im Nahen Osten immer gepflegt und gefördert und brauchen können. Die Rolle Israels ist mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes nicht obsolet geworden, obwohl es mal historische 5 Minuten lang so ausgeschaut hat, als ob das Gewicht Israels als erster und Superverbündeter der USA in der Gegend hin angesetzt würde. Und in der Zeit haben die Amerikaner den Israelis auch aufgenötigt, macht endlich mal irgendeinen Frieden mit eurer palästinensischen Bevölkerung, findet mal einen Modus vivendi, findet mal einen Weg, wie er mit ihnen auskommt. Und das ist die Zeit, wo es Land gegen Frieden gab und wo es die Perspektive eines Palästinenserstaats gab und wo eben der Oslo-Prozess unterwegs war und so zu. Seitdem Amerika aber die neue Nachkriegs-, also seitdem Amerika von Neuem an der Weltordnung baut, eine neue, die Welt bestimmende Konfrontation aufmacht, hat Israel wieder seine alte Wichtigkeit als Bündnispartner gekriegt und vielleicht sogar noch mehr als je zuvor. Denn die Amerikaner haben den Nahen Osten als das Revier erkoren, an dem sie sich als die alles bestimmende Supermacht neu zu beweisen haben und beweisen wollen. Die USA will im Nahen Osten alles Anti-Westliche beseitigen. Und das nicht nur dann, wenn das Anti-Westliche als offizielles Staatsprogramm daherkommt. Wie sagen wir beim Saddam Hussein? Obwohl man ja sogar da noch sagen muss, der hat ja lang geglaubt, Amerika würde das billigen, wenn er Kuwait krallt, quasi als Lohn dafür, dass er vorher den Iran bekämpft hat, im Ami-Interesse. Nicht nur dort, wo anti-westliches Staatsprogramm ist im Nahen Osten, sondern auch dort, wo anti-westliche politische Gesinnung in Opposition ist, in der Minderheit ist oder nur die politische Kultur ausmacht, aber gar nicht das Programm der Staatsführungen, wie in Saudi-Arabien. Auch dort beansprucht Amerika absolut loyale, nicht nur Staaten, sondern quasi ein ganzes pro-westliches Innenleben von Staaten zu errichten. Und damit zu beweisen und durchzusetzen, dass es gegen Amerika und den Westen in der Welt nichts gibt. Diese Front hat Amerika aufgemacht, nachdem die Terroranschläge auf das World Trade Center im September 2001 passiert ist. Und es kämpft diesen Krieg noch immer durch. In dem Krieg ist jetzt diese Definition der Amerikaner: alles, was sich gegen uns stellt, ist Terror. Illegitime Gewalt, Gewalt, die kein Recht hat, Gewalt, der keine politische Dimension zuerkannt wird. Reines Verbrechertum. Diese Definition, mit der Sie im Irak kämpfen, die hat Israel einerseits auf seine palästinensischen Gegner immer schon angewendet, andererseits in der Welt ewig lang nicht anerkannt gekriegt. Der Palästinenser Präsident Arafat, den die Israelis ewig als Terroristen bezeichnet haben, war in der sonstigen Welt als, er ist der Repräsentant des palästinensischen Volkes und auch wenn er manches falsch macht, man darf ihn nicht einfach umbringen oder man darf ihn nicht einfach auf die Seite schieben, man muss mit ihm zu einer Einigung kommen. Das war immer der Standpunkt der Welt. Inzwischen hat die Nützlichkeit Israels für das amerikanische Aufmischen des Nahen Ostens, für diesen Durchsetzungsbeweis, den Amerika dort anstrebt, so viel Wichtigkeit gekriegt, dass es die Definition seiner Feinde quasi von den Amerikanern und Zug um Zug auch von anderen, unter anderem den Europäern, mit übernommen kriegt. Inzwischen gelten auch die Hamas zum Beispiel nicht mehr als frei gewählte Regierung, die man respektieren muss. Sie gelten auch nicht mehr als legitime Widerstandsgruppe gegen eine Besatzungsmacht, wie es früher mal war. Sondern man hat sich jetzt auch in Europa dazu bekannt, die auf die Terrorliste zu setzen und die zu bekämpfenden, zu beseitigenden Organisationen. So viel ist der Nutzen Israels für Amerikas Durchsetzung im Nahen Osten. Aber die Sache geht ja noch weiter. Mit der Umgestaltung des Nahen Ostens hat Amerika eine Front eröffnet. Mit der es, oder unter die es, die ganze Welt zu subsumieren beansprucht. Soll heißen, Amerika hat mit seinem Kampf gegen den Terror und der Parole eigentlich einen Imperativ erlassen, alle ehrenwerten Staaten müssen sich dahinter stellen. Und es hat eine Scheidung vorgenommen. Alle Staaten des Globus sind entweder Helfershelfer im Kampf gegen den Terror oder selber Fälle der Aufsicht, der Zurückdrängung, der Bekämpfung. Ja, das war dieses, erinnert euch an die Tage 2001, 2002. Wer nicht für uns ist, ist wider, also dieser Jesus-Satz, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Alle Staaten haben nur die Wahl, entweder sie stellen sich hinter Amerika oder sie stellen sich gegen Amerika. In diesem Kampf, den sie da angesagt haben, verlangen sie von allen, sich zu stellen, und zwar entweder sich zur Verfügung zu stellen als Vasallen der amerikanischen Ordnung, des amerikanischen Niedermachens aller seiner Gegner, oder zu den Gegnern zu rechnen, die niedergemacht werden. Und in diesem Kampf spielt Israel eben eine so wichtige Rolle, dass es diese Freiheiten konzidiert kriegt. Dieser Kampf, dieses Amerika subsumiert die ganze Welt unter diese Front des Antiterrorkriegs. Dieser Kampf ist von den Amis wirklich zur Tagesordnung der Weltpolitik gemacht worden. So viel schaffen sie nämlich schon. Auch wenn sie nicht gleich von allen Staaten ein Hurra kriegen, ja, wir kämpfen mit gegen den Terror, auf geht's. Dass es das Thema ist, an dem alle sich sortieren müssen, zu dem alle sich stellen müssen, zu dem alle eine Stellung finden müssen, das haben sie schon hingekriegt. Man merkt es ja bei uns, wie jetzt bei uns langsam die Terrorangst zunimmt. Auch Deutschland könnte mal Objekt von Anschlägen werden. Wie bei uns die Islamfeindschaft zunimmt. Ja, Papstreden, jetzt die Sache mit der, also das sind ja mehr die komischen Seiten, mit der Idomeneo-Aufführung, die erst abgesetzt, dann wieder angesetzt wird. Und wir dürfen auf keinen Fall vor dem Islam einknicken. Wie das auch innenpolitisch bei uns das wird das beherrschende Thema der Welt, weil Amerika die Welt unter diese Front subsumiert. Man merkt da auch, was Israel in seinem Bereich tut. Sich mit Gewalt gegen alle anderen durchsetzen, dann ist man das Subjekt, das in der weiteren und engeren Umgebung sagt, was erlaubt ist und was verboten. Dann ist man die diktierende Macht. Genau dasselbe macht Amerika, aber in Bezug auf den ganzen Globus. Amerika beansprucht, die Macht zu sein, die nicht nur in Bezug auf diesen oder jenen Nachbarn, sondern im Grund auf alle Staaten darüber entscheidet, wie die anderen Staaten ihre Macht, ihre Gewalt gebrauchen dürfen. Amerika macht sich zum Aufseher über den Gewaltgebrauch anderer Hoheiten und beansprucht auf die Weise ein Gewaltmonopol über die ganze Welt. Das haben die Amis nicht in dem Sinn, dass sie quasi alles besetzt hätten. Aber das verfolgen sie, indem sie allen Staaten die Alternative aufmachen, stellt euch freiwillig hinter unsere überzeugende Kriegsdrohung gegen Störer oder seid Störer. Wenn wir noch auf Deutschland kommen. Deutschland hat ja jetzt, schickt ja jetzt Soldaten runter. Deutschland hat diesen Libanon-Krieg. Für Deutschland ist es die Gelegenheit, der Anlass, jetzt einen Marineverband da vor die libanesische Küste zu schicken, auf, wie Sie selber sagen, unbestimmte Zeit. Warum machen die Deutschen das? Versuch eine Antwort. Die Deutschen stehen wie alle anderen Staaten von den Amerikanern, sehen sich von den Amerikanern in diese Front eingereiht und vor die Alternative gestellt, stellt euch als Vasallen unserer weltweiten Durchsetzung zur Verfügung oder seid selber irrelevant bis störend. Dann werdet ihr Objekt unserer Aufsicht. Schlagt euch auf unserer Seite, dient unserer Aufsicht oder werdet Objekt unserer Begrenzung, unserer Eindämmung, unserer Bekämpfung. Deutschland sieht sich auch mit diesem amerikanischen Ansinnen konfrontiert und muss sich dazu stellen. Wie stellt sich es dazu? Im Grunde ähnlich wie die ganze Europäische Union. Deutschland möchte die Alternative verweigern. Nicht Vasall sein, aber auch nicht Feind werden. Deutschland weist die Alternative zurück, die die Amerikaner diesem Land wie allen anderen Ländern aufmachen. Es weist sie zurück, Denn Vasall werden, das fanden die Deutschen auch nicht, das fanden deutsche Regierungsstellen auch nicht, als das wäre der große Zweck. Vasall Amerikas werden, das wäre der große Zweck, für den man den Kalten Krieg mit dem wahrscheinlichen Kriegsschauplatz Deutschland mit größter Gefährdung der staatlichen Existenz Deutschlands durchficht. Die Deutschen haben natürlich, wie alle anderen auch, natürlich im Niedergang der Sowjetunion auch eine Gelegenheit zur Befreiung ihrer eigenen imperialistischen Ambitionen gesehen. Nicht, jetzt kann endlich Amerika in der Welt schalten und walten, wie es will, und wir können Amerika gehorchen. Sondern die war natürlich auch der Meinung, wenn der Russe abdankt, und er hat abgedankt, dann ist der Spielraum für eigene Machtentfaltung Deutschlands größer. Und erinnert euch an den Kanzler Kohl, der bei jeder Gelegenheit gesagt hat, mit der Wiedervereinigung ist Deutschlands Verantwortung für die Welt gewachsen. Ja, und Verantwortung ist immer das Wort für Macht. Wenn einer sagt, ich trage die Verantwortung, meint er immer, und ich habe hier zu sagen, wo es lang geht. Das ist im Betrieb so, das ist in der Schule so und das ist zwischen in Staaten so. Verantwortung ist der gute Titel für Macht. So, und die haben natürlich auch gemeint, dann wächst ihr Macht und jetzt kriegen sie von den Amerikanern die Alternative, werdet, während ihr früher aus Eigeninteresse die Sowjetunion mitbekämpft habt, werdet jetzt Vasall für Kriege, die Amerika nur in seinem Interesse und gar nicht mehr in eurem führt. Stellt euch jetzt für Feindschaften zur Verfügung, die Amerika sich rausgesucht hat, die ihr als Feinde gar nicht empfindet. Erinnert euch zurück, der Irak, Saddam Husseins, war ein guter Handelspartner Deutschlands. Er war überhaupt kein Feind Deutschlands. Deutschland hatte von sich aus keinen Grund, sich mit diesem Staat anzulegen. Jetzt hätte es sich für den Krieg gegen Saddam Hussein hergeben sollen. Da hat der Schröder mal gesagt, nein, für diesen Krieg stehen wir nicht zur Verfügung. Das war das Äußerste an Opposition und Nein gegenüber den Amerikanern, das es bisher überhaupt in dieser Einheit, die der Westen heißt, gegeben hat. Und auch heute ist Deutschland nicht auf dem Trip, ja, werden wir wieder Vasall. Also sind sie erstmal konkurrierende Imperialisten, die sie sind, die auch nichts anderes sein wollen als eine Macht, die so groß und mächtig ist, dass andere kuschen müssen. Also sind sie erstmal irrelevant. Amerika führt seinen Machtbeweis im Nahen Osten und Deutschland hat nichts zu melden. Alle Versuche, unterhalb der Feindschaft zu den USA, unterhalb einem Veto gegen amerikanische Ambitionen, dass man sich sozusagen zum Bündnispartner eines Feindes macht, den Amerika sich rausgesucht hat. Und damit einen Weltkrieg entfesselt, ist ja klar. Unterhalb dessen haben sie bisher immer wieder Gelegenheiten gesucht, sich einzumischen, eigene Machtpositionen aufzubauen, um die Amerikaner nicht gut herumkommen. Die Amerikaner nicht einfach ignorieren können. Machtpositionen aber, die eben, wenn Amerika die Welt kriegerisch sortiert, einfach alle nichts wert sind. Beispiele. Ursprünglich hat man mit Saddam Hussein gut gekonnt. Was ist das wert, wenn Amerika den Irak überfällt? Dann konnte man gut und hat eigene Wege gefunden, mit dem Iran zu verkehren. Ja, man hat sogar einen kritischen Dialog über islamische und westliche Werte geführt. Man hat im Iran einen der größten Handelspartner Deutschlands unter den Entwicklungsländern gehabt, hat man sogar noch. Amerika drängt auch hier dazu, erklärt euch endlich zu der Feindschaft gegen diesen Staat. Und die Europäer wollen einerseits sich nicht konsequent zur Feindschaft erklären, andererseits aber auch nicht Nein sagen zu dem Ansinnen. Und da kommt der Eiertanz her, mit Iran ewig einen Dialog pflegen, damit der sein Atomprogramm aufgibt. Dann noch der Versuch einer Bastion. Und solange es so ausgesehen hat, als ob Israel sich mit den Palästinensern irgendwie arrangieren würde, solange es irgendwie so ausgeschaut hat, wie es gibt einen Palästinenserstaat irgendwann mal, solange war ja auch der dritte Weg ein Weg, den man gehen konnte. Deutschland und die Europäische Union sind praktisch das finanzielle Rückgrat der Palästinenserautonomie. Eigentlich gibt es die nicht, wenn nicht Deutschland und Europa immer zu bezahlt. Denn von sich aus haben die nichts. Also hat man sich da dahinter gestellt, hat man da einen Partner gezüchtet, hat man gesagt, wir verteidigen eure legitimen Ansprüche und verlangen von euch, dass ihr dafür Israel anerkennt, im Grund aber alles innerhalb der Grenzen von 67. Und die Grenzen von 67 sind für Israel undenkbar. Also alle Eroberungen seitdem oder alle die großen Eroberungen in dem Krieg 1967, die will Israel nicht mehr einfach zurückgeben. So sind die Europäer mit allen Versuchen, eigene Bastionen des Einflusses, der Mitsprache, dessen, dass man nicht übergangen werden kann, aufzubauen im Nahen Osten. Immer dann und immer dadurch, dass Israel Krieg gemacht hat, rausgekegelt worden und zur absoluten Einflusslosigkeit auf dieses Revier verdammt gewesen. So, und jetzt dieser Krieg. Und jetzt geht der Krieg hinaus, oder der Krieg geht aus. Wieder einmal nicht hundertprozentig entschieden. Ja, es war ein eigentümlicher Krieg, wenn man vom Resultat her nimmt. Israel bekämpft die Hisbollah. Die hundertfache Übermacht bekämpft eine Nichtregierungsorganisation. Die Waffen aus Iran kriegt gewiss, aber deswegen doch immer noch halt ein Guerillaverband ist. Israel führt einen Krieg, der dann ganz eindeutig drauf geht. Man muss den ganzen Libanon vernichten, weil der ist ja sozusagen das Wasser, in dem der Fisch Hisbollah schwimmt. Der ganze Libanon ist, und zwar Infrastruktur und alle Mittel, die es dort gibt, sind Deckung, Infrastruktur, Ressource der Hisbollah. Also zerstört man alles, was dort gibt, nur das kann die Hisbollah wirklich fertig machen. Und das hat ja die ganze Welt auch eine Weile zugehen lassen. Irgendwann war dann im Weltsicherheitsrat doch eine Grenze gegeben. Den Staat Libanon nicht gänzlich vernichten. Das war eigentlich die Grenze. Und wie der Sicherheitsratsbeschluss dann wirklich mal durchgegangen ist, war der Krieg ja auch in 5 Minuten vorbei. Und das ist das Schöne an einem asymmetrischen Krieg. Israel hat fast alle seine Kriegsziele erreicht, hat also einen Vormarsch bis fast an den Litani-Fluss hingekriegt, hat die Hisbollah in dem Bereich dann doch vertrieben. Aber der Umstand, asymmetrischer Krieg, der Umstand, dass die Hisbollah nicht ohne allen Rest ausgerottet ist, erscheint in einem asymmetrischen Krieg wie ein Sieg der Hisbollah. Also, dass es die überhaupt noch irgendwie gibt, wird verhandelt, wird weltpolitisch verhandelt, also wird von den Hisbollah-Leuten als, wir haben erfolgreich Widerstand geleistet. So, dass es die überhaupt noch ein bisschen gibt, das ist jetzt die Grundlage für das weitere Verfahren. Jetzt gibt es die Hisbollah noch, als Feind Israels, als bewaffneter Feind Israels, der aber geschwächt und zurückgedrängt und kleiner gemacht worden ist. Insofern es ihn noch gibt, gibt es noch einen Regelungsbedarf. Und weil Israel den Staat Libanon einerseits nicht besetzen will, andererseits nicht bis zum allerletzten Rest vernichten soll, gibt es ein unbefriedigtes israelisches Sicherheitsbedürfnis, das die Europäer beschlossen haben, zu übernehmen. Interessante Geschichte. Geredet wird als, ja, wir Europäer und gerade wir Deutschen mit dem Holocaust haben eine Pflicht, uns fürs israelische Sicherheitsbedürfnis einzusetzen. Und sie setzen sich ja tatsächlich für ein israelisches Sicherheitsbedürfnis ein. Aber doch nicht, weil sie so viel dafür übrig haben. Sie entsprechen einfach dem Kräfteverhältnis. Die kommen wir von einem ganz anderen Eck her. Wie kann man sich im Nahen Osten erfolgreich einmischen? ohne sich mit den Amerikanern wirklich anzulegen, aber doch so, dass man Bastionen und Machtentfaltung aufbaut, die neben und selbstständig gegen die selbstständig gegenüber den Amerikanern ist und insoweit dann auch was ist, was die Amerikaner mal in Rechnung stellen müssen. Wie geht das? Ja, nur so, dass man sich dem Kräfteverhältnis entsprechend anbietet. Man kann nicht sagen, wir verhelfen den Palästinensern zu einem Staat, wenn Amerika und Israel sagt, wir lassen das sowieso nicht zu. Ja, da müssten sie einen Krieg drum führen, die Europäer. Das wollen sie nicht. Also, sie mischen sich ein, sie wollen dort sein, sie wollen mit Militär vor Ort sein. Sie wollen eine Macht dort sein. Aber nur eine Macht. Aber sie kommen, ohne dass sie selber gegen alles kämpfen, nur so hin, wie es dem Kräfteverhältnis entspricht. Und jetzt gehen sie hin und bauen sich dort auf dem Boden des Staats Libanon die Franzosen, in den Gewässern vorm Staat Libanon die Deutschen. Indem sie sich dem israelischen Sicherheitsbedürfnis dienstbar machen, um selber eine Macht dort zu werden, die dann das israelische Sicherheitsbedürfnis zur Not, dann wenn sie nämlich meinen, es steht an, auch begrenzt. Also es sind rein imperialistische Kalkulationen von den Deutschen her, deutschen Europäern her, geradeso wie von den Amerikanern und Israelis her. Wenn sie sagen, sie müssen für den Frieden dort sorgen. Man merkt da schon, das ist jetzt eine kleine Abschweifung von dem Israel-Thema, Deutschland ist ja im Moment, ich weiß nicht was, an 5 bis 7 Kriegsschauplätzen aktiv. Afghanistan, den Golf von Aden, da diese Meerenge zwischen Pakistan, Indien und der arabischen Halbinsel.
Kosovo.
Ja, der Balkan, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, der Kongo, Sudan, das sind aber bloß 4 bis 5 Offiziere, aber immerhin. Deutschland ist überall aktiv. Und da merkt man, an keiner Stelle im Sinn von, da wird deutsches Territorium bedroht oder irgend sowas. Deutschland richtet sich von vornherein auf der Seite der Aufsichtsmächte im Imperialismus ein. Auf der Seite der Mächte, die den anderen zu sagen haben, welchen Frieden sie zu halten haben. Also Deutschland baut sich auf der Seite derer, die auf die anderen aufpassen. Die den anderen Frieden diktieren. Und das auf die komplizierte Weise an der Seite Amerikas, hilfreich für amerikanische Anliegen und alles in dem Bemühen, Amerika das Diktat über die Welt nicht zu überlassen. Also und das alles im Bemühen, konkurrierend zu Amerika, ein eigenes Gewicht zu entwickeln, sodass Amerika bei der Dominierung und Beherrschung der Welt auf die Europäer Rücksicht nehmen und hören muss. Das ist das vertrackte Ding, weswegen sie immer mit den Amerikanern und dabei immer gegen die Amerikaner aktiv sind. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dem Ding. Was ich zeigen wollte, war, das war jetzt eine Vermischung. Die eine Ecke war, welche Rolle Israel, also welche Perle Israel für die amerikanische Beherrschung des Nahen Ostens und darüber hinaus für die gerade laufende amerikanische Weltfront ist. Und deswegen kriegt Israel die Rückendeckung und die Mittel, dass es sich bei seiner Durchsetzung als Staat keine Schranken auferlegen muss. Das war die eine Ecke, die andere Ecke war. Und diese Weltfront, die da aufgemacht ist, der amerikanische Krieg gegen den Terror, allen Staaten die Frage vorlegen, seid ihr für mich oder gegen mich? Stellt euch amerikanischen Sicherheitsanliegen zur Verfügung oder seid Feinde Amerikas, dann wird er fertig gemacht. Diese Art, ja, diese Scheidung der Staatenwelt, diese Front, in der sich alle einreihen müssen, die ist das beherrschende weltpolitische Thema, Dafür ist Israel nützlich. Und auf dieses weltpolitische Thema antworten auch die Deutschen und Europäer, wenn sie sich auf diesen Libanon-Krieg als eine Chance beziehen, endlich auch im Nahen Osten als Militärmacht aufzukreuzen. So, Punkt. Das war, was ich sagen wollte. Jetzt ist Raum und Zeit für wen soll man eigentlich sein?
Sie haben da einen Ist-Standpunkt geschildert, den ich sehr unbefriedigend finde, in Bezug auf Menschenrechte, Völkerrechte und so weiter. Das ist in der Situation voll mit Füßen getrieben. Ne? Tja, welche Möglichkeiten gibt es, dass da, wie soll ich sagen, Völkerrecht und Gerechtigkeit einigermaßen doch zum Zuge kommt? Weil was Israel mit den Palästinensern macht, ist ein furchtbares Verbrechen.
War das zu hören? Ich sage es einfach laut nochmal. Was ich erzählt habe, war ein Ist-Zustand, den der Redner in meinem Sinn ganz unbefriedigend findet. Jetzt sagt er weiter, was ließe sich denn, was wäre eine Perspektive, was müsste denn passieren, damit das Völkerrecht mehr gilt zwischen den Staaten. Denn das, was Israel mit den Palästinensern jetzt macht, ist ein furchtbares Verbrechen. So etwa der Satz, ja. Da muss ich mal sagen, meine Schilderung des Ist-Zustands, ja, beinhaltet einen entscheidenden Punkt mehr als die Rede da jetzt aufgefasst hat. Also als in der Rede deutlich wird, das aufgefasst und angenommen oder verstanden, gebilligt worden ist. Nämlich die Sache mit dem Völkerrecht. Vielleicht habe ich es nicht ausführlich genug gemacht. Ich wollte vorher sagen, Völkerrecht ist überhaupt nichts anderes als das jeweilige Machtverhältnis zwischen Staaten, dann, wenn die andere Seite das anerkennt. Wenn der Untergebene sich die Regel bieten lässt, die der Stärkere verordnet, dann ist es Völkerrecht. Das Völkerrecht ist nichts für sich Festes, es ist nichts für sich Gegebenes, es ist nichts, wo man sagen kann, es wäre irgendwie was Gutes. Ich fange mal an, ein bisschen zu erläutern. Das Völkerrecht, es ist was Eigentümliches. Die Staaten, ach, vielleicht noch ein Satz vorher, Recht zunächst, ohne Völkerrecht, Recht, innerstaatliches Recht. Da weiß irgendwie jeder, was das ist. Ach Gott, ob es jeder weiß. Sag ich mal, was es ist. Recht, das sind die Verordnungen, die das Gewaltmonopol erlässt. Die werden in Gesetze gegossen, die werden in Parlamenten beschlossen oder vom König erlassen, je nachdem, was für eine Hoheit halt herrscht. Die sind der Wille der regierenden Körperschaft. Die regierende Körperschaft gießt ihren Willen in ein Gesetz und das Gesetz verlangt dann allgemeine Beachtung und wird exekutiert durch eine in der Gesellschaft bis in die letzten Winkel wirksame Gewalt. Die Justiz und die Polizei. Oft sind die Bürger selber Helfershelfer der Durchsetzung der Gesetze, weil jeder schreit, der andere verstößt dagegen, Polizei, schau hin. Naja, dann kommt die Polizei, schau hin und auf die Weise wird die staatliche Verordnung, wird die Verordnung der Hoheit innerstaatlich gültig. Dadurch, dass ohne Rest alle ihr unterworfen werden. die Herrschaft des Rechts, heißt es. Und das hat bei uns einen positiven Klang und nicht einen negativen Klang, die Herrschaft. Dasselbe ist zwischen Staaten an und für sich nicht zu haben. Denn Staaten sind höchste Gewalten. Und die lassen über sich eigentlich keine Gewalt, keine Regel gelten, der sie unterstellt sind. Eigentlich stehen alle Staaten über dem Recht. Sie sind ja die rechtsetzenden Körperschaften. Sie sind ja die Institutionen, die das Recht machen. Insofern steht die Institution selber über dem Recht. Jeder Staat zwischen den Staaten herrscht also an und für sich der Zustand der Gewalt. Nämlich, jeder verlangt vom anderen, was er will, und setzt so weit durch, wie seine Gewalt dem anderen bedrohend genug erscheint, dass er sich beugt. Eigentlich gibt es gar kein Recht zwischen den Staaten. Erster Satz. Zweiter Satz. Jetzt haben sie sich aber auf sowas wie ein Völkerrecht verständigt. Und jetzt wird es interessant. Die erste Phase des Völkerrechts, historisch auch, ne, hatte einen für unsere heutigen Ohren ganz brutalen Charakter. Das waren Regelungen des Kalibers, also wenn der Friedensvertrag unterschrieben ist, dann wird aber nicht mehr geschossen. Oder wenn aber Krieg ist, dann darf geschossen werden, aber nicht auf Emissäre, also die verhandeln wollen. Dann hat das Völkerrecht den Status der Diplomaten geregelt. Also jede, was er Botschaft darf, dass die Exterritorialsgebiet im Hoheitsgebiet des anderen ist und so weiter. Solches Zeug. Aber da war das Recht des Krieges, das Recht, wenn ein Staat sagt, der andere macht was, das passt mir jetzt endgültig nicht, jetzt überfalle ich ihn und zwinge ihn, mir zu willen zu sein. Das war im Völkerrecht überhaupt nicht verboten. Ursprünglich. Dann kam der Übergang, dass die ganz großen Mächte, also sagen wir mal, der große Übergang war der Zweite Weltkrieg. Bis zum Zweiten Weltkrieg hin war Krieg noch das Recht der Souveräne. Denk mal den Schatz, der deutsche Kaiser, wie er den Krieg verloren hat gegen Frankreich und also die Achsenmächte gegen die Westallianz, den Krieg verloren hat, der deutsche Kaiser hat von den Kriegsgegnern keinen Vorwurf gegeben. Die Sozialdemokraten haben ihn dann abgesetzt. Aber von seinen Feinden hat er keinen Vorwurf gekriegt. Im Gegenteil, er ist dann aus Geschmollt, hat er, und ist nach Holland, war Kriegsgegner gewesen, ist nach Holland aufs Altental. Der deutsche Kaiser. Der Zweite Weltkrieg war der Übergang. Da hat die siegreiche Allianz den Verlierer kriminalisiert. Gesagt, das Recht auf Krieg steht dir nicht zu. Übrigens damals noch nicht mit dem Ton das Recht auf Krieg, sondern das Recht auf so einen Krieg. Damals war noch der Gedanke, Krieg kann das Recht der Staaten sein, aber dieser Krieg nicht. Da war dann das Argument, ein verbrecherischer Krieg, ihr habt die Nachbarn überfallen, ihr habt andere Völker, ihr habt nicht nur den anderen Staatswillen beugen wollen, sondern andere Völker versklaven wollen, ihr habt nicht nur anderen Staatswillen brechen wollen, das ist normal im Krieg, sondern Völkermord betrieben und verurteilt worden sind sie für Völkermord, für Angriffskrieg, also für diese kriminalisierten Seiten. Seitdem aber ist die UNO gegründet worden und die UNO, die hat den Ton, Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten. Was ist die UNO also? Oder dieser Standpunkt, Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten, ist entweder ein willenloser und mittelloser Idealismus, wie er der Völkerbund gewesen ist. Der Völkerbund vor dem Zweiten Weltkrieg. Da war ja auch so ein Krieg soll nicht mehr sein. Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten. Durchsetzen. Man muss sich mal klar machen, was das verlangt. Es verlangt den mächtigsten Staat, der es anderen wirklich verbieten kann, Krieg zu führen. Also ist das UNO-Ideal, Krieg abschaffen zwischen den Völkern. In der UNO, in Wirklichkeit, eh schon immer der Gedanke, die entscheidenden Weltmächte sollen selber sagen, welcher Krieg geführt werden darf und welcher nicht. Die UNO ist heute der Ort, an dem wird entschieden, welcher Krieg legitim ist und welcher nicht. Und wer setzt die Legitimität, das Urteil der Legitimität eines Krieges oder der Illegitimität eines Krieges, wer setzt es durch? Der mächtigste Staat. In der Hinsicht wird das Verbot des Krieges gegenüber den Staaten, das ist schon nichts anderes als der Anspruch, die mächtigste Macht beansprucht die Aufsicht über alle anderen Staaten, und Kriege, die ihr nützen, sind legitime Kriege, und Kriege, die anderen nützen, sind, die ihr nicht nützen, sind illegitime Kriege. Insofern entspricht die Fortentwicklung des Völkerrechts der Fortentwicklung der Mächte. So groß war eben keine Macht vom Zweiten Weltkrieg gewesen, dass sie allen anderen Staaten den Krieg verbieten konnte. Und man muss auch sagen, Amerika konnte es ja erstmal auch nicht. Da kam ja erst die Sowjetunion, der zweite große Sieger des Zweiten Weltkriegs, und der hat sich von den Amerikanern Krieg und Regelungen, die auf Basis von Macht passieren, nicht verbieten lassen. Dann war die UNO gelähmt, gespalten zwischen Ost und West. Dann war immer das Njet der Russen im Sicherheitsrat, und es ist kein Beschluss über die Legitimität von Kriegen zustande gekommen. Jetzt sind die Russen weg. Jetzt beanspruchen die Amerikaner endgültig das UNO-Versprechen zu verwirklichen. Nämlich, Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten, sondern ein Recht, das erteilt der Sicherheitsrat. Und als die Amis sind, die dieses Recht durchsetzen, sind Sicherheitsratssprüche auch nichts wert, wenn Amerika sie nicht billigt. Und deswegen ist der Sicherheitsrat gut beraten, seine Rechtsurteile immer schon gleich so zu fällen, dass sie Amerika recht sind, denn sonst sind sie nichts wert. Insoweit ist das Völkerrecht, auch die heutige Fassung davon, nichts anders als der Ausdruck, als die Anerkennung, also die Übersetzung von Vormacht Amerikas in Vorrecht Amerikas. Es ist die Übersetzung von Gewalt in anerkannte Gewalt. Deswegen sollte man nicht sagen, was könnte man denn für Regelungen finden, dass es Völkerrecht mehr gilt. Das Völkerrecht ist gar nichts anderes als die Kodifizierung des imperialistischen Beherrschungsverhältnisses zwischen den Staaten. Also deswegen, wenn wir uns was anders wünschen wollen, wenn es schon bloß ums Wünschen geht, dann müssen wir sagen, die Gesellschaften dürfen nicht mehr staatlich verfasst sein. Das Leben muss so sein, dass es nicht auf jedem Territorium, in jedem Bereich einer höchsten Gewalt unterworfen ist, die nichts Geltendes als ihren eigenen Egoismus. Also da ist mehr verlangt als bessere Außenpolitik. Es geht um die Verfassung der Gemeinwesen selber, in denen wir leben. Dass es Staaten sind, ist das Schlimme. Das war vorhin meine Geschichte auch. Ob Palästinenser und Juden nicht genug Platz zwischen Mittelmeer und Jordan finden würden, um alle zu leben. Das glaube ich schon, dass das ging, aber das ist ja nicht die Frage. Der Standpunkt ist, wir wollen einen jüdischen Staat, wir wollen einen palästinensischen Staat auf demselben Territorium. Und das schließt sich aus. Dass Juden und Palästinenser leben, wenn sie keinen Staat wollen, das täte sich nicht ausschließen. Aber das will ja niemand. Also das war jetzt zu dem Gedanken, deswegen die Kritik ist grundsätzlicher angelegt, und da ist also aufs Völkerrecht und und ihm zur Geltung verhelfen, da würde ich nicht setzen wollen. Es macht auch schon misstrauisch, macht auch schon misstrauisch, dass ein Staat und Staatenbund wie die Europäische Union jetzt auch immer gegen die USA immer sagt, wir benutzen unsere Macht, damit das Völkerrecht mehr gilt. Ja, zu sonst nichts, haben sie sonst nichts vor mit ihrer Macht. Es ist halt ihr Weise, ihren Anspruch auf, was sie sagen, hat zu gelten, dem Gewicht zu verschaffen. Okay.
Erstmal, ich teile grundsätzlich diese allgemeine Staatskritik oder sowas, dass ein Staat mit Gewalt bedeutet, dass es immer bedeutet, Gewaltmonopol, Durchsetzung auch gegen andere Gewaltmonopole und so weiter. Doch, und ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Unterschied oder sowas, den wir auch in anderen Diskussionen vielleicht schon angeschnitten haben. ja besondere Ausnahmen. Und zwar ist Israel in einer ganz besonderen historischen Situation ja auch gegründet worden. Für die Situation sind 6 Millionen Juden in Deutschland vernichtet worden. Es sind wahnsinnig viele Juden, haben versucht, aus Deutschland zu fliehen, sind aber nur teilweise in anderen Ländern aufgenommen worden und so weiter. Das heißt, sie kamen auch nicht weg von der Vernichtung nicht entgegen. Und von dem Hintergrund überhaupt erst kam es ja zu dieser Zuspitzung der zionistischen Staatsideologie, die man gesagt hat, wenn man mit allen negativen Konsequenzen einen Staat hat, in dem Juden finden, dann heißt es, dass, wenn also sich sowas wiederholen sollte, ein derartiges Vernichtungsprogramm, die Juden in diesem Staat auch flüchten können und damit vor der Vernichtung letztlich gesichert sind. Das ist, denke ich, erstmal ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Und deswegen würde ich auch immer darauf beharren, dass es in einer Welt, die mal leider in Staaten und vom Kapital beherrscht ist, auch wenn diese Welt natürlich abgeschafft werden kann, abgeschafft werden muss in dieser Form. Das ist aber innerhalb dieser Welt, da es eben auch sowas wie einen Vernichtungsantisemitismus gab und es heute gibt, auch eines jüdischen Staates bedarf, um das Schlimmere als eine in Staaten eingerichtete Welt, nämlich die Vernichtung von Menschen, gegebenenfalls zu verhindern. Das ist mal das eine. Und vor dem Hintergrund, also wenn es so einen Staat geben soll, dann muss ich ja natürlich auch verteidigen. Das hat mir den Gegensatz dazu mit den Palästinensern, die also das gleiche Staatsgebiet auch beanspruchen. Da muss man sich auch mal fragen, zum Beispiel, seit wann gibt es denn diese Palästinenser überhaupt? Seit wann bezeichnet sich selbst als Volk oder sehen sich selbst als Volk? Und das ist eben ab der Situation der Staatsgründung Israels eigentlich erst der Fall. Und das war von vornherein darauf angelegt, das waren eben diese Personen, also vorhin hat jemand verlachen oder sonst was, die also dieses Staatsgebiet verlassen haben oder auch gewaltsam verlassen mussten, die sich dann in einer Ideologie zusammen mit einem Volk geschweißt haben und deren Staatsräson eben darin bestand, diesen Judenstaat wieder zu vernichten. Und es geht ja auch bis heute so weit, dass eben nicht nur gesagt wird, dass man dieser Staat vernichtet, sondern man will in diesem Staat, in einem zukünftigen palästinensischen Staat, dann auch keine Juden mehr haben. Also sieht man beispielsweise im Gazastreifen, da war die Bedingung, dass ich, wie jetzt glaube, wir sind dort einen palästinensischen Staat gründen, Bedingung aber, dort gibt es keine Juden. Umgekehrt ist Israel eben sehr wohl beispielsweise Palästinenser, durchaus auch diskriminiert, stimmt das völlig zu, das kann man auch kritisieren. Aber ich denke, man kann es nicht einfach gleichsetzen, diese beiden Nationalbedingungen. Und also von dem Blickwinkel tut sich für mich eine ganz andere Sichtweise eben dieses Krieges überhaupt auf.
Also ich habe im Internet Berichte vom israelischen oder vom jüdischen Friedensaktivisten Uri Achmeri gelesen. Der hat gesagt, es gäbe ganz einfach eine Lösung. Einfach, Israel zieht sich zurück auf die Grenzen von 1967 und damit ja auch die Möglichkeit gegeben, dass die Palästinenser auch einen Staat bekommen. Beide Staaten hatten ein Versprechen bekommen, oder beide Volksgruppen einen eigenen Staat zu haben. Nur die Israelis haben einen. Ist der völlig in Ordnung, wenn sie ihren Krieg? Das wird ja auch von dem Hamas-Führer Sheikh Yassin wurde das zuerkannt. Ich habe 2004, Anfang des Jahres, einen Artikel im Spiegel gelesen von Sheikh Yassin. Da hat er sich auch als Grund zur Anerkennung Israels bekannt, aber auf der Grenze von 67. Ja, und Sie haben gesagt, die Terroraktivisten wurden von Israel erschossen. Sheikh Yassin war 70 Jahre alt, blind, halb gelähmt und wurde von der israelischen Rakete aus der Luft mit seinen Begleitern getötet, ermordet. Ich habe damals BBC und andere Nachrichten gesehen. Das wurde einhellig als Mord und als nicht mit dem Völkerrecht vereinbar bezeichnet. Ich wundere, dass es keine Instanz gibt, die wenigstens pro forma Israel als Völkermords oder anklagt, wie es auch tatsächlich bei den Palästinensern macht. Ich bin erstaunt, dass zum Beispiel in RTL eine Nachricht kam, dass israelische Soldaten just for fun ein 12-jähriges Mädchen erschossen haben. Ich weiß, israelische Soldaten haben auch unter 12-jährige Jungs, die Steine geschmissen haben, einfach erschossen, weil die gelten ja ab 12 Jahre als Männer und wenn sie so aussahen, dann haben die einfach erschossen. Und teilweise wird der Hass auch bewusst gesät, und zwar auf dem im Westjordanland. Es gibt hier eine Gruppe, die heißt SI, Solidarität International, die reisen alle Jahre nach Israel, haben sehr viele Kontakte dort und auch Palästina. Da haben zum Beispiel israelische oder jüdische Schüler die Schülerin einer Mädchenschule mit Steinen bombardiert und nebenan sind israelische Soldaten und schauen da mit Wohlgefallen zu. Und also solche Sachen passieren laufend. Oder Israel verhängt plötzlich ein Ausgehverbot. Die Mutter von einem Freund von dem Herrn Andreas Grünwald sitzt da vor der Tür und näht und macht Stickereiarbeiten. Die israelische Patrouille fällt vorbei, da schießt er einfach. Das sind nur Kleinigkeiten, die laufend passieren. Es gibt, der Uli Avnerisch hat auch Hilfe, die Friedenstreiber. Er schildert da, dass das war noch zu der Zeit, wie es aussah, dass Hamas und und Hamas und Fatah eine gemeinsame Regierung bilden und quasi auch Israel anerkennen, was er übrigens auch der saudische Kronprinz und jetzt den König gemacht hat. Anerkennung des Staates Israel, Friedensvertrag, aber Israel auf den Grenzen von 67, das ist etwas, was Israel überhaupt nicht interessiert. Die wollen das gesamte Westjordanland. Die schneiden der palästinensischen Bevölkerung die Luft zum Atmen ab. Es spricht alle Jahre die Frau Felicia Lange, Trägerin des alternativen Nobelpreises in Nürnberg. Die wird im Januar auch wieder kommen. Sie ist selber Jüdin, war jüdische Rechtsanwältin, hat Palästinenser verteidigt. Und er hat gesagt, das ist, was Israel macht, das ist absolut verbrecherisch. Die können, ja, und die Hamas-Führer, die mit Israel reden wollten, dazu hat sie auch den Sheikh Yassin gezählt, und auch das Nachfolger, der ebenfalls 4 Wochen später aus der Luft ermordet wurde, mit einer Rakete von einem Hubschrauber aus, das waren Leute, die mit Israel reden wollten, die eigentlich Israel auch anerkennen wollten. Die Fatah hat unter Arafat hat ja ursprünglich Israel auch nicht anerkannt, haben es aber später dann doch gemacht. Was haben sie dafür gekriegt? Nichts. Und die anderen Hamas-Führer wollten, wie gesagt, Israel anerkennen, wurden erschossen. Die israelische Regierung ist nicht daran interessiert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Das Recht, das sie selber in Anspruch genommen haben und auch bekommen haben, das wollen sie den Palästinensern auf gar keinen Fall zuerkennen. Der Preis, den sie dafür, oder das, was sie dafür bekämen, wäre Frieden, aber sie müssten dafür das Land hergeben. Aber die Politik, wenn man das verfolgt, ist offensichtlich so, dass sie daran nicht interessiert sind. Und die Arabische Liga, wie ich schon gesagt hatte, die hat mehrfach Israel auch das Angebot gemacht, die erkennen sich an, ich gehe zurück auf die Grenzen von 67, Israel hat darauf noch nicht mal geantwortet.
Ich finde, der Punkt haben da zwei Schwächen. Und einerseits lebt er davon, die israelische Kapazität zu zitieren, und fällt dann insofern in das Feld, man argumentiert mit den Erfolgsfalten, die dann schon während der kriegerischen Auseinandersetzung passiert. Und so kann natürlich von beiden Seiten argumentieren und immer die Kapazität der anderen Seite zitieren. Und bewegen sich dann von nie aus der Frage, wer ist schuld, hinaus. Das ist manchmal die eine Schwäche. Die andere ist die, dass das ist ja einerseits auch die Position, weil es voll auf dem Markt gehen mag, zu sagen, man beschränkt sich in seinem Anspruch. Aber der Anspruch, der Israel nicht mehr zu schicken, der ist, wenn er nicht mehr existiert, ja dann auch nur deswegen, weil sich Israel schon so erfolgreich gewalt durchgesetzt hat, in denen diese Ansprüche ein Stück weit in die Schranken zu geben, also zu einem Realismus, der bei denen geführt hat. Also es muss auch irgendwie ein Argument geben, welches.
Ja, das mit der Anerkennung Israels, das klingt immer sehr schön, also wenn dann gesagt wird, ich ziehe mich zurück und dann wird es anerkannt, da haben Sie jetzt unter anderem Arafat und so weiter zitiert. Wenn man aber beispielsweise palästinensische Medien verfolgt, dann wird ganz klar deutlich, dass es überhaupt nicht um das Westjordanland oder sowas geht, sondern ganz eindeutig gesagt wird, es geht um die Befreiung von Tel Aviv, von Jerusalem, von Haifa und so weiter. Das sind alles Städte im Kernland Israels. Es wird in den
palästinensischen Medien, also offiziellen Staatssender, und damit ist es auch ein staatlicher Akt, wird erklärt, also ein quasi-staatlicher Akt, weil Palästina ja kein Staat ist in dem Sinne, wird erklärt, man muss im gesamten Nahen Osten, ganz Palästina, das kann man auch auf Karten, also Schulbüchern im Palästinensischen, sind zum Beispiel in Israel überhaupt nicht, wird erklärt, man muss das ganze Land Palästina von den Besatzern, von den Zionisten befreien, und da ist nicht die Rede von Anerkennung. Das ist immer dann, wenn westliche Kameras dabei sind, dann wird immer gern das gesagt, weil man natürlich auch nicht auf die Finanzhilfen der EU oder der USA und sowas verzichten möchte. Aber viel dahinter stecken hinter diesen Worten von der Anerkennung nicht.
Also das, was der jetzige saudische König vor ein paar Jahren gesagt hat, und das wurde, glaube ich, auch vor einiger Zeit wiederholt, eben Anerkennung Israels, Einstellung jeder Feindseligkeit, das ist ja überhaupt nicht darauf eingegangen. Ich erinnere mich an Berichte.
Ich bin doch kein Krieg gegen Saudi-Arabien.
Nein, aber gegen, es wird darauf geachtet, dass auch Hamas oder die aggressiven Palästinenserorganisationen auch nichts mehr machen. Es soll also ein Friede herrschen zwischen Israel auf den Grenzen von 67, das war das Angebot. Und Israel möge sich bitte zurückziehen, eben auf diese Grenzen. Und das Westjordanland in den Gazastreifen, der war damals noch nicht geräumt, räumen. Übrigens, das weiß ich von der Frau Felicia Langer, das hat sie im Februar dieses Jahres auf einem Vortrag gesagt. Israel hat zwar den Gazastreifen geräumt, gleichzeitig aber die doppelte Anzahl von Siedlern etwa ins Westjordanland verfrachtet und es weiter ausgebaut. Es ist ja bekanntlich dort so, dass die fruchtbaren Gebiete und die Wasserquellen folgend von israelischen Siedlern beansprucht wurden und werden und die Palästinenser vertrieben werden und auch auf den restlichen Gebieten, das weitgehend unfruchtbar ist, wird ihnen das Leben weitgehend schwer gemacht. Es ist auch so, dass an den Kontrollpunkten, es ist ja so, das Palästinensergebiet ist wie Schweizer Käse, weil wenn sie die Straßen überqueren wollen, die die Israelis dort gebaut haben, müssen sie erst mehrere Stunden an den Kontrollpunkten warten. Auch wenn ein Notfall dort ist, auch wenn zum Beispiel eine Schwangere kurz vor der Geburt ist und das Fruchtwasser schon davon gelaufen ist, die müssen mehrere Stunden dort warten mit dem Ergebnis, dass die Hälfte der Palästinenser Kinder genau an diesen Kontrollpunkten zur Welt kommt und, ja, und die Hälfte davon wieder stirbt. Also die Hälfte, die zu Welt kommen, sterben. Ein Viertel der Palästinenserkinder sterben also an diesem Kontrollpunkt. So Frau Felicia Langer, eine jüdische Elternwältin. Moment, ich bin noch nicht fertig.
Ich wollte noch was sagen.
Sag ich noch eins bitte. Die Fatah hat mehrfach schon einseitig Waffenstillstand erklärt. Einseitig. Israel hat gesagt, es interessiert uns nicht, hat trotzdem weiter aus der Luft Hamas-Führer oder auch Familien im Auto vom Hubschrauber aus abgeschossen und auch ganze Häuser in Schutt und Asche gelegt. Obwohl die Hamas gesagt hat, sie haben Waffenstillstand erklärt und auch angehalten. Okay, aber das Ganze ist in die Kategorien, meint es noch als die verschiedenen Kategorien, die eigentlich für die ganze Sache überhaupt keine Rolle spielen. Wie Sie gesagt haben, ist es so, es ist alles eine Sache der Machtpolitik, es geht um die Macht. Amerika will ja den israelischen Kettenhund an der Leine halten weiterhin. Ja, und da geschieht das, was Amerika will. Und das, was wir uns da unterhalten, das ist eigentlich völlig irrelevant.
Ich glaube, das war es aber ganz schön wichtig, dass du es noch gesagt hast.
Ich will dann auch mal wieder was sagen. Ich melde mich auch an.
Natürlich.
Also, ich auf israelischen Staatsterritorium befindet, hat ein Recht, israelische Staatsbürger zu werden. Und damit
war die Schrift gezogen zu werden.
Und damit
Staatsbürger wird, um da den Kopf für den freien Dienst zu erhalten.
Ja, ein jüdischer Staat braucht halt auch eine Armee, um die jüdische Staat verteidigen zu können.
Ja, so wird dann da der jüdische Staat.
Ja, der hat ja auch nichts gegen die Verlaufsform. Im Namen der Heimstatt ist alles in Ordnung. Da kannst du doch nicht sagen, dann nimmt alles seinen Lauf. Dann sagt er ja genau.
Ja, aber es ist doch unlogisch, wenn er einerseits sagt, er ist gegen den Nationalstaat, ja, oder gegen den souveränen Staat, und dann sagt, weil er weiß, was an dem ist. Und dann sagt, weil das Israel ist, da macht er die Ausnahme, und im Namen des Holocaust wird alles deswegen legitimiert, was dann zu Völkermord aus dem Leben führt. Also der Holocaust wird verurteilt, es war Völkermord, das hat Deutschland gemacht, ist ja alles in Ordnung, ja, aber wenn Israel genau dasselbe tut,
sagt er natürlich, so groß ist das nicht, was Israel macht.
Außerdem ist es auch eine ganz andere Logik. Also Israel tut es ja deswegen, weil es dazu gezwungen ist, weil es genötigt ist, um das eigene Leben der Staatsbürger oder als Repräsentant für alle vom Antisemitismus in der Welt zu folgen. Dieses Leben ist ja dann sicherlich gezwungen zu dieser Gewalt, wenn er gegen Deutschland selbstverständlich nicht gezwungen war zu irgendeiner Gewalt gegen Juden, sondern dahinter die reine Vernichtungswahn. Eine Ideologie, die den einzigen Sinn in der Vernichtung von Juden weltweit gesehen hat. Und das ist ein, aus meiner Sicht ein gegensätzlicher ideologischer Aspekt, ob ich den Sinn habe, meine Staaten, die Ideologie habe, meine Staatsbürger zu schützen, oder ob ich die Ideologie habe, eine bestimmte Gruppe, die ich in meinem Wahn als Projektionsfläche definiert habe, vollkommen auch für den ganzen Erdball, also nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern zu vernichten.
Also jetzt pass mal auf.
Umgebracht haben, habe ich aus dem Grund, weil die Nazis Kommunisten umgebracht haben, auf der ganzen Welt einmal irgendjemand einen Grund sehen, dass den Kommunisten ein eigener Staat zugesteht.
Der Kommunisten der Staat ist ja auch Widerspruch.
Also das Grundmuster ist. Erstmal ich nicht sagen, das Grundmuster ist das, dass du die ganze Erläuterung und Kritik akzeptierst und mit dem einen Ton wegwischt, aber bei Israel machen wir mal eine Ausnahme. Und ab dann stellst du dich einfach hinter die Logik einer staatlichen Durchsetzung. Dann ist alles recht, was in der Logik einer staatlichen Durchsetzung nützlich ist. Das Vertreiben einmal, das Wasserabgraben das andere Mal, auch die Liquidierungen, für alles hast Verständnis. Da war das jetzt schon richtig mit die wegen einer Schweinerei, die Juden erfahren haben von den Deutschen, und nicht bloß von den Deutschen, aber im Wesentlichen. Wegen einer Schweinerei sollen die anderen Schweinereien, also die Schweinerei, die erklärst du für historisch unnötig, Ausnahme, hätte es nicht gebraucht. Ab dann braucht es alle Schweinereien. Und zwar aus dem besten Grund, den man sich vorstellen kann, um Menschen zu schützen. Ich sage ja nicht, dass sie gleich dieselbe Dimension hat.
Die Schweinereien, die noch einen Zweck verfolgen, ja? Da kann ich noch ein Land überfallen, das ist heute unbedingt, also um noch
Zweck zu verstehst du auch schon.
Aber die erste Schweinerei, kannst du nicht sagen, Juden vernichten hat eben einen Zweck gehabt.
Ja, Leute, Juden vernichten hat einen Zweck gehabt, jetzt, da dann sortieren wir mal an der Stelle. Also der erste große Einwand war, mit dem Urteil, da macht er mal eine Ausnahme, schwenkt ihr um und werdet zum größten Fan jüdischer israelischer Rücksichtslosigkeit in Sachen staatlicher Durchsetzung. Ab dort verteidigt ihr einfach jede Härte, jede Gewalt, alles verteidigt ihr, weil er sagt, wer das Anliegen hat, der darf das auch alles. So, das ist die Hauptkritik. Die zweite ist jetzt sucht ihr einen Unterschied. Der Unterschied soll heißen, Israel hat doch den Zweck, sein Volk zu schützen. Deswegen darfst du. Die deutschen Nazis hatten keinen Zweck, gar keinen, ein Wahn. Und nicht, ist nicht bekannt, die hatten den Zweck, ihr Volk zu schützen, auch ihr Volkstum zu verteidigen. Ist es euch nicht bekannt, dass das genau derselbe Zweck war, wenn man mal so reden will? Das deutsche Volkstum vor Dekadenz, vor Schädlingen, vor Kleingemachtwerden durchs Ausland, vor Kleingemachtwerden durch den Bolschewismus, das deutsche Volk verteidigen, und da haben sie die Juden, jetzt kommt die Seite des Wahns, da haben sie die Juden als das Kollektivsubjekt des Antinationalen entdeckt. Sie haben im Grunde für die drei Gruppen feindliches Ausland, Finanzkapital und bolschewistische Arbeiter und Parteiführer. Für die drei Gruppen, die wirklich nichts miteinander gemein haben. Ja, Finanzkapital und die Kommunisten waren wirklich keine Freunde untereinander. Und beide Gruppen haben mit dem feindlichen Ausland, das ihnen den Versailler Vertrag raufgedrückt hat, auch nicht viel zu tun gehabt. Für die drei Gruppen haben die Nazis ein gemeinsames Subjekt gefunden. Und es hat geheißen, es gibt ein antinationales Volk, das uns schwächt. Das ist Wahn, ja, das ist richtig. Wahn im Sinn von, das ist ein theoretisches Konstrukt. Übrigens ein theoretisches Konstrukt, genau aus dem Nationalismus raus, den ihr bei den Juden gut findet. Es ist nämlich aus dem Nationalismus raus, wir als Kollektiv sind doch wohl in Ordnung. Und wir als Kollektiv sind doch wohl kampfbereit gegen den Rest der Welt. Wir als Kollektiv wissen doch nichts Wichtigeres und nichts Schöneres, als unser Kollektiv zu verteidigen. Und wenn dann in Deutschland der Wehrwille sinkt, wenn dann Streiks und kommunistische Agitation überhand nehmen, dann sagen die, wir als Deutsche kommen doch auf so eine Idee nicht. Übrigens ein Gedanke, so grundsätzlich und bekannt, dass er schon als Karikatur existiert hat, wo wir immer agitieren waren. Wenn wir in Erlangen an der Uni agitieren waren, haben sie gesagt, von hier sind die nicht. Und wenn wir in Regensburg, unsere Leute in Regensburg agitiert haben, haben die gesagt, von hier sind sie nicht. Einfach die dagegen sind, die waren einfach nie von hier. Wo immer das hier gewesen ist. Und dieser Gedanke, von uns können die doch nicht sein, denn wir als Kollektiv halten doch zusammen, wir Deutschen, wir Juden oder wir Israelis. Wir sind doch ein Kollektiv, das hat keinen anderen Zweck, als unser Volkstum zu verteidigen. Genau aus dem Gedanken raus kommt der Verfolgungswahn, dann, wenn die Nation erfolglos ist in ihrer eigenen Einschätzung. Wenn die Nation sich entweder äußerer Feinde oder innerer Feinde oder einer Wirtschaftskrise nicht mehr erwehren kann, dann kommt, wer ist denn schuld? Und dann kommt die Ausländer, die ausländisch Orientierten, die nicht echt zu ihrem Volkstum stehen oder in Wahrheit gar nicht dazu können. Und mit dem Gedanken sind nicht nur die Deutschen, sondern auch manche anderen Nationalisten Antisemiten geworden. Mit dem nationalen Gedanken, genau den Gedanken, den du bei den Juden als das vernünftige Zusammenstehen billigst, mit genau dem Gedanken entwickelt man genau den Wahn. Und genau deswegen gehört zu diesem Gedanken dann auch ein abschätziges Verhältnis zu den Vertretern eines anderen Volkstums, von Misstrauen bis Geringschätzung zu offener Missachtung, und das jeweilige Machtverhältnis zwischen den nationalen Kollektiven. In dem drückt sich dann, dem jeweiligen Machtverhältnis entsprechend wird dann die Geringschätzung auch praktisch. Alles, was erzählt worden ist, mal wen just for fun erschießen, mal einfach die Olivenhaine kaputt machen, weil es dann gerade in Kram passt. Andere terrorisieren, ja, das ist alles ganz normal. Wir kennen es aus den KZs, wie sie da die Leute behandelt haben. Das ist alles ganz normal aus dem Gedanken eines sich selbst verteidigenden Volkstums heraus. Und genau so stehen die Juden heute auf. Und noch eine andere Version. Ist dir nicht bekannt, dass jedes Volkstum eine Legende seiner Bedrohung hat? Die Türken sind schon mal von den Armeniern schlecht behandelt worden, die Armenier von den Türken, die Deutschen von den Franzosen, die Franzosen von den Deutschen. Und jeder hegt und pflegt die Serben von den Moslems. Und jeder hegt und pflegt die Erinnerung an das Unrecht, das dem eigenen Volkstum angetan worden ist, weil das ist der Rechtstitel, mit dem er selber seine Staatsmacht und ihr gewaltsame Durchsetzung heiligt und höher hängt und für was ganz Tolles erklärt. Ich bestreite ja gar nicht, dass die Legende der Juden wirklich passiert ist. Aber der Völkermord an den Armeniern ist ja auch wirklich passiert. Und der Einmarsch von Ludwig dem 14. In
der Pfalz.
In der Pfalz, genau, in die Rebellion. ist auch wirklich passiert. Und der Überfall Deutschlands auf Frankreich 1870 ist auch wirklich passiert. Jeder kann doch mit vollem Recht aus der Geschichte der feindseligen Nationen, kann doch jeder mit vollem Recht an das Unrecht der anderen erinnern, gegen das sich zu verteidigen, das eigene Lebensinteresse und die eigene höchste Pflicht ist. Also, das ist doch nichts Besonderes bei den Juden. Besonders ist an dem ganzen Scheiß überhaupt nur eins. Nämlich, dass deutsche junge Intellektuelle so betroffen von dem sind, dass ihr Deutschland mal so daneben gelangt hat, dass sie im Lichte dieser Erinnerung alles umwerden, was sie ansonsten schlecht finden. Nur das ist besonders. Ansonsten ist am jüdischen Staat, weder was seine Ideologie betrifft, wie was seine Praxis ist, Wunder was besonders. Ihr seid einfach nicht bereit, euch von der Schande eurer Väter so weit zu distanzieren, dass ihr sagt, was die Arschlöcher gemacht haben, geht mich nichts an. Ihr wollt einfach immer noch sagen, es geht uns noch an und es ist eine Verpflichtung, wenigstens eine geistige für mich heute. Als Kommunist könnte man sich doch von Verpflichtungen mal freimachen und sagen, gehen mich nichts an, Verpflichtungen. Ich bilde mal ein freies Urteil. Ich lasse mich nicht in irgendeiner Pflicht nehmen, auch in keine moralische. Und das tut ihr nicht. Das ist der einzige große Unterschied. Sonst ist er ja gar nicht so.
Aber wenn der Überfall bei sich von irgendwelchen Kaisern der Pfalz verglichen wird mit Auschwitz, dann tut es mir leid, dann ist es quasi, wenn das eins ist das andere, ja, dann ist halt eins das eine und anderes das andere. Wenn das eine etwas Besonderes bleibt, ja, und da stehe ich dazu, dass es was Besonderes ist, im Gegensatz zu dem, dann brauchen wir nicht weiterreden. Bei euch ist natürlich alles gleich, ja. Da haben die Amerikaner,
Indianer ausgerottet.
Alles ist mal passiert und da sind Krankheiten entstanden und da sind Leute gestorben und da in Auschwitz sind auch Leute gestorben. Und das stimmt halt nicht. Das ist Blödsinn.
Schau mal, ich bin doch jederzeit bereit, darüber zu reden, wo der Unterschied liegt. Ich bestreite auch nicht, was übrigens in der Sache ist die Botschaft, alles Einzelne ist was Besonderes. Der Überfall des Sonnenkönigs in der Pfalz ist was Besonderes und Auschwitz ist auch was Besonderes. Muss man halt die Besonderheit sagen. Aber man soll die Allgemeinheit über die Besonderheit nicht dementieren, nicht vergessen, was das Gemeinsame ist von den Besonderen. Du kennst im Namen dieses Besonderen, Auschwitz, kennst du nichts Allgemeines mehr. Du streichst es einfach durch. Du sagst, das ist so besonders, da gibt es nichts Allgemeines mehr. Ja, siehst du, und das ist, warum eigentlich? Warum soll das so besonders sein? Also, warum soll das nicht auch eine besondere Ausprägung von dem Allgemeinen sein, was Nation und Nationalismus ist? Ich habe es ja gerade sogar erläutert, wo das herkommt. Und alle Schritte habt ihr sogar mitgemacht, wenn ich das Nicken richtig verstanden habe. Alle einzelnen Schritte hin zu dem Zeug, die macht er mit. Und dann soll die Erklärung, die soll dann nicht die Erläuterung sein, wieso dieses besondere Endlösung der Juden, Ausrottung der europäischen Juden, wieso dieses Besondere nicht auch ein Besonderes von dem allgemeinen Nation und Nationalismus ist.
Wir können sogar sagen, dass wir das Besondere, was mich so besonders stört, wenn ich das so schlimm finde, dann kann ich das so ansehen, wie schlimm eigentlich der Nationalismus insgesamt ist, dass er auch zu solchen besonderen Grausamkeiten führt.
dem muss er sich ja auch verteidigen. Ne? Dafür braucht er ja auch Soldaten. Das ist leider so. Aber er baut ja auch zum Beispiel eine Mauer und das hat ja auch den Effekt, dass die Selbstmörder einen Tag zurückgegangen sind.
Tja, klar, verstehst du? Du bist in der Hinsicht einfach brutal. Eine Mauer, man sperrt die einfach ein. Naja, klar, dann können sie nicht mehr so viel Selbstmord anklären. Ist doch richtig, oder? Sperren wir sie ein, drehen wir ihnen das Wasser ab, dann können sie nicht mehr so viel saufen, können sie nicht mehr so viele Kinder machen. Sperrbar macht aber nichts, weniger ist eh besser für denen. Verstehst? Und so weiter und so weiter. Du verstehst einfach, du bist entschlossen, einfach alles zu verstehen, weil es die sind. Jeder andere, der das machen würde, stell dir vor, die Thailänder würden das mit einem Volksstamm bei ihnen machen. Du würdest schimpfen, wenn du überhaupt schimpfen würdest. Du würdest natürlich alles Schlechte dort sehen. Schon gleich, stell dir vor, es würden die Deutschen mit ihren Sorben machen. Was würdest du den deutschen Nationalismus schlimm finden? Genau dasselbe bei Israel. Ist eingesehen und akzeptiert. Ja, ist es nicht dasselbe, weil die haben einen guten Grund dafür. Wenn die andere Leute umbringen, damit ihrem Staat keiner ans Bein pinkeln kann, dann ist es gut. Wenn andere Staaten andere Leute umbringen, damit sie als Staaten souverän und mächtig sind und niemand ihnen was kann, dann ist es schlecht. So ist es, so ist es. Ja. Da kann ich bloß sagen, das ist peinlich. Das ist brunstdumm, sowas macht kein Mensch. Ich verstehe das nicht, wie ein gescheiter Mensch sowas machen kann. Ich finde das eine Schande.
Man kann ja auch seine Feinde Israels an ihre Ideologie messen. Da kann man sagen, inwieweit sagen wir, der Kommunismus jetzt sagen wir, bei der Hisbollah oder im Staat Israel auch aufgehoben wird. Dann kann man also vergleichen, was wollen denn die einen für Gesellschaft schaffen und für was stehen die anderen. Dann kann man doch wirklich, dann könnte man doch sagen, ja, ich weiß nicht, was an der Hisbollah jetzt teilnehmenswert ist.
Ich ahne, ich weiß aber auch nicht, was am Staat Türkei verteidigenswert ist. Deswegen bin ich auch nicht gleich dafür, dass der Nachbar der Türkei sie überfällt. Verstehst du? Was machst du für komplizierte moralische Konstruktionen? Weil die Hisbollah nicht kommunistisch ist, verdient sie ihre Ausrottung. Ja, wenn wir so anfangen wollten, können wir feiern ziemlich.
Alle. Wenn ich sage, die Hisbollah greift Israel an, ja? Ja. Stellt sich feindlich zu dem Staat Israel, ja. Dann kann ich ja sagen, was hat denn die Hisbollah für eine Ideologie, warum steht sie denn gegen den Israel? Ja,
weil sie einen palästinensischen Staat wollen.
Die Hisbollah?
Nein, die Hisbollah steht auf dem Standpunkt, erst einmal die Integrität des Staats Libanon hat absolut wiederhergestellt zu werden und Israel hat sich wirklich aus libanesischem Territorium zurückzuziehen. Ja. Ja, und zweitens stehen die auf dem weitergehenden Standpunkt, dass der Staat Israel ein Unrecht ist gegen die Bevölkerung dort und gegen die Araber überhaupt. Ne? Bekämpfen sie die halt, weil sie ja Feind Israels sind. Ist doch gar kein Rätsel. Na, vom Iran. Das weißt du doch.
Da kann man den Iran nochmal anschauen, was das für ein Staat ist.
Da meinst du, der verdient seine Vernichtung.
Die Regierung auf jeden Fall.
Aber schau mal, Mann, du bist da ein richtiger imperialistischer Wunschdenker. Wen möchtest du noch alles gern vernichten?
Busch.
Verstehst du, wo bist denn du, wo treibst du dich geistig rum? Du sortierst wirklich die Staaten danach, welchen du die Vernichtung wünschst. Oder nicht? Schon, ja, schon. Ist dein Anliegen.
Ich werde uns mit dem Reich auch vielleicht abwesend, der deutsche Staat wird vernichtet. Die Nazis gehören verjagt. Da hättest du vielleicht gesagt, naja, du treibst du dich um mit deinen Ideen, was ist was, warum ist es denn dein Staat, der deutsche Staat?
Was Nein, es ist schon ein großer, weißt du, es ist schon ein...
Was ja. Doch draußen da drin, das ist doch ganz toll, was die machen.
Weißt du, es ist schon ein großer Unterschied, ob jemand als Mitglied von einer Gesellschaft sagt, die Ordnung lasse ich mir nicht bieten. Oder ob der Ausländer sagt, dieser Staat, den lassen wir nicht mehr bestehen. Wenn ein Ausländer das macht, ne, und übrigens, man hat ja gemerkt, was passiert. Amerika hat das Deutsche Reich zerstört und sich an die Stelle dieser Macht gesetzt, beziehungsweise damit seine Macht über Europa gegründet. hat halt ein Imperialist den anderen Imperialisten besiegt. Naja, seitdem ist Amerika die große Macht. So. Du meinst, da hat das Gute gesiegt und das Schlechte verloren.
Die inländische Bevölkerung hätte mich beim Dritten Reich nicht verlassen. Also die da irgendwo was geändert
hätte. Ja, das wissen wir ja, dass sie nichts geändert hat. Wir wissen ja, dass sie nichts geändert hat.
Da kann man doch sagen, dass du das von außen eliminiert worden.
Nein. Von außen ist ja bloß ein Imperialist durch einen anderen ersetzt worden.
Genau, wenn man so lange weitermacht, sind alle hier.
Leute, ihr müsst halt mal sehen, die imperialistischen Konflikte, da haben die Subjekte, die in den Konflikten stehen, ihre Gründe. Ich habe es jetzt heute in einem ganz speziellen Zusammenhang wieder mal zu erläutern versucht. Und der Grund, warum Amerika das Deutsche Reich, dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hat, ursprünglich war ja das ausgerechnet, das war nicht das Ziel Hitlers, ja. Allen anderen hat er den Krieg erklärt, Amerika, das wollte er eigentlich beiseite lassen, da haben die dem den Krieg erklärt. Warum Amerika das gemacht hat, das ist nicht der Grund, damit die Juden nicht umgebracht werden. Das war auch nicht der Grund, damit deutsche Kommunisten überleben oder irgendwas. Der Grund war, weil da ein Imperialist so groß wird, dass er die Macht Amerikas beschädigt, herausfordert, beengt und Amerika hat durch die Schwächung, die die europäischen Staaten sich im Krieg selber schon zugefügt hatten, die Chance gesehen, jetzt sich die anderen ein wenig ausbluten lassen erst. Und dann haben sie die Chance gesehen, jetzt schlagen wir zu, hinterher kann uns niemand mehr am Zeug fliegen. Dann haben wir das Sagen.
Ja,
dann ist halt genau das Ergebnis.
Wenn das der Traum gibt, Antrieb, dem kann ich wirklich auch nicht mehr weiterhelfen. Also wer sagt, Amerika hätte sich nicht einmischen sollen und dann hätte das Dritte Reich weiter bestanden, weil Amerika sich nur wegen imperialistischen Interessen da eingemischt hat, die Argumentation für dich wiederum völlig verrückt.
Oder anders ausgedrückt, der schätzt den Zweiten Weltkrieg wegen am Kollateralnutzen, von dem er selber weiß, dass es um ihn nicht gegangen ist. Er sagt, das ist ein gutes Verfahren, die Weltgeschichte nach Sachen zu beurteilen, um die es nicht gegangen ist.
Aber das sind entscheidende Unterschiede, die daraus kommen.
Ja. Merkst du nicht, dass man das nicht machen kann? Man kann nicht Maßnahmen beurteilen und sagen, ich weiß schon, dass es darum nicht gegangen ist, aber es ist mir trotzdem recht, weil irgendeine Folge gut war. Übrigens, der Fan hat ganz sehr gut gerade gesagt, und deswegen, weil es aus imperialistischen Gründen war, was die Amerikaner gemacht haben, haben sie 5 Minuten nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nazis wieder zusammengearbeitet. Ja, warum? Weil sie haben ja überhaupt nichts gehabt gegen die Nazis, die haben ja bloß was gehabt gegen die Macht des Deutschen Reichs. Aber das sind halt verschiedene Sachen. Und ich weiß nicht, man kann. Ja. Ja, doch, ich habe noch überlegt, ob es noch was gibt.
Ich hätte mal gern was von, Sie gehört,
ja.
Wie die Weltordnung aussehen könnte. Eine kommunistische Weltordnung zum Beispiel, wo das alles besser ist.
Ja, erst einmal braucht man eine Wirtschaftsweise, in der nicht der Erfolg des einen den Misserfolg des anderen einschließt. In der nicht der Reichtum eines Landes die Rohstoffe, den Markt, die Arbeitskraft eines anderen Landes braucht und deswegen dem anderen Land wirtschaftliche Ergebnisse zudiktiert, wo das andere Land sich fragen muss, ob der Verkehr günstig ist. Weil dem so ist, deswegen besteht der ganze Geschäftsverkehr zwischen den Ländern auch darauf, beruht er darauf, dass Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten erst einmal dieses Verhältnis sichern. So, also eine Wirtschaftsweise, in der nicht der eine auf Kosten des anderen zum Zug kommt, die braucht schon im Inland nicht immer zu Gewalt, wie bei uns, die Herrschaft des Rechts. Ja, wenn man dauernd Arbeitslose produziert und die Leute von den Arbeitsstätten vertreibt, weil das billiger ist, oder wenn man Löhne senkt, oder wenn man, dann braucht es die Gewalt des Eigentums, das Recht, der Rechtsordnung, die dieses Verhältnis schützt dahinter. Ja, das ist schon inländisch so. Ausländisch ist schon gleich so, wenn überhaupt das Verhältnis der Gemeinwesen zueinander eins der Gewalt ist, damit sie sich dann ökonomisch benutzen lassen. So. Also, wenn man ein Verhältnis einrichtet, wo alle zusammenarbeiten und jeder was davon hat, dann braucht es nach innen keine Gewalt, dann braucht es auch nach außen keine Gewalt. Dann brauchen wir keine Staaten haben, dann ist das ganze Verhältnis nicht dieses. Ich gelte bei dir so viel, wie meine Gewalt auf dich Eindruck macht. Das ist aber das Verhältnis, wie die Gemeinwesen heute zueinander stehen. Das muss nicht sein. Das muss nur sein wegen der kapitalistischen Wirtschaftsweise im Innern und nach außen. Also, das ist die Frage, wie stellt man sich das vor?
Wie kann man sowas erreichen?
Durch eine Revolution kann man sowas erreichen. Nicht anders.
Revolution nicht.
Nicht.
Die also, nicht. Muss es eine Revolution sein?
Oder ja, es nicht? Muss eine Revolution sein.
Okay, da bin ich etwas blauäugig.
Es muss eine Revolution sein, denn es ist auch klar, weil die Revolution hat die Bedeutung. Die Leute, die diesen Verhältnissen, die in ihnen leben, die mit ihnen zurechtkommen müssen, müssen die Verhältnisse ablehnen und nicht mehr wollen. Das ist Revolution. Alles Reformzeug, ne, hat immer den Gehalt, ich will besser zurechtkommen in der Rechnungsweise, die herrscht. Und das zwingt einen immer wieder zurück zur Rechnung, immer wieder dahin zurück, dass man der Rechnungsweise Respekt zollt. Stell dir vor, die sozialen Reformen im Inland waren schon einmal viel weiter, als sie heute sind. Wie? Da haben die gesagt, ja, wir wollen Renten, wir wollen Krankenkassen, wir wollen und so weiter, Jobsicherheit. Und wie die Vollbeschäftigung war, ist da auch das eine oder andere Zug um Zug verbessert worden. Und verbessert, und es ging. Aber Vollbeschäftigung hat ja die Bedeutung, die Menschen sind so außerordentlich nützlich fürs Kapital, dass das Kapital gar nicht genug von ihnen kriegen kann. Das ist Vollbeschäftigung. Kaum schaffen es die Unternehmer, sich ein Stück weit frei zu machen von der Abhängigkeit von Arbeit, indem sie produktiver produzieren lassen und deswegen weniger Leute brauchen für dasselbe, sind die Arbeitslosen auf der Straße. Und je mehr Arbeitslose auf der Straße sind, desto mehr wird im Namen der Abhängigkeit, in der man steht, selber alles geopfert, damit man wieder Arbeit kriegt. Da merkst du, Reformen im Sinn von politischer Umgestaltung, wenn die ökonomische Rechnungsweise nicht verändert wird, nützen überhaupt nichts. Ja, die sind die Begleiterscheinung von Hochkonjunkturen. Und genau die entgegengesetzte Entwicklung findet statt, wenn Krisen oder halt Phasen nationalen Misserfolgs dazwischen kommen. Also deswegen muss es schon eine Revolution sein. Es muss schon sein, solange die Leute sagen, schafft mehr Arbeit oder tut was für die Rente, solange die Leute das sagen, tut sich nichts. Erst wenn sie sagen, wir wollen diese ganze Wirtschaftsweise nicht mehr. Wir wollen nicht mehr Kostenfaktor Arbeit sein. Erst dann geht's. Sonst nicht.
Was hältst du von einem bedingungslosen Grundeinkommen, das die Linkspartei in Deutschland einführen will? Damit wäre auch der Zwang, arbeiten zu müssen, abgeschafft.
Ja, das ist, aber schau mal, das führt jetzt ganz weg von unserem Thema, aber ist jetzt auch mal wurscht. Das ist das linksdemokratische Wunschdenken. Das immer billig zu haben ist. Billig zu haben im Sinn von, wäre es nicht schön, wenn alle ein Grundeinkommen hätten. Ja, wäre schön, klar. Der nächste Satz, wer soll es denn bezahlen? Ist eigentlich, da ist schon die Luft raus aus der ganzen Geschichte. Wer soll es denn bezahlen? Jetzt, lass mich da weiter sagen, bloß noch ein oder zwei Sätze. Die Geschichte ist die, nämlich entweder man meint, na sagen wir mal 2000 Euro, dann merkt jeder, das ist nicht zu bezahlen. Oder man meint 375 Euro plus Miete. Das gibt es ja längst.
345.
Oder 45, da habe ich mich vertan, ja. So, das gibt es ja längst. Also entweder man meint, es ist überhaupt ein neues Wort für Sozialhilfeniveau. Naja, das ist leicht zu realisieren. Oder aber, man meint wirklich Einkommen, dann muss man sagen, ja, diese Gesellschaft hat das Geld nicht übrig. Und nicht nur das, es wäre auch ganz kontraproduktiv, denn der Kapitalismus beruht schon auf dem Zwang zu arbeiten. Auf die Leistung der Not, die Menschen zum Arbeitgeber treibt. Also nicht bloß, dass es nicht zu bezahlen ist aus dem Reichtum, den es gibt. Aus dem Reichtum, der für solche Zwecke zur Verfügung stehen könnte, um es richtig zu sagen. Ja, wenn Sie natürlich sagen wollten, Sie enteignen die Börse und dann könnten Sie schon bezahlen. Aber dann hätten Sie ja keine Börse mehr. Wenn Sie das aber nicht wollen, dann ist es nicht zu bezahlen. Außer es ist das Sozialhilfeniveau. Und das gibt es ja schon. Und das ist das, warum ich meine, es ist billiges Wunschdenken. Es ist übrigens dann leicht. Jetzt, ich weiß ja, wie in der Linkspartei die Diskussion weitergeht. Die geht jetzt natürlich. Nein, die 345 nicht. Aber die 2000 auch nicht. Naja, vielleicht 735, 300 und so weiter. Na gut, dann wieder bloß eine gewünschte Zahl. Dann im Wissen darum, dass man die Minderheit ist und im Parlament sowieso nichts durchsetzen kann, hält man die Forderung hoch, solange bis man wirklich einmal in die Verlegenheit kommt, regieren zu dürfen. Dann wird man noch ein Stück realistischer und führt es wieder auf das Niveau zurück, was echt realistisch ist und schon gibt. Also damit ist nichts zu gewinnen. Der Hammer besteht darin, dass der Reichtum dieser Gesellschaft für den Konsum an und für sich nicht zur Verfügung steht, sondern fürs Akkumulieren. Das ist der Hammer. Und dann soll man nicht sagen, wir könnten in den Konsumtöpfen und in den Steuern und den von den Leuten entnommenen Steuern so lange rumrechnen, bis wir dann doch auf der Basis des Umstands, dass der Reichtum zum Konsumieren nicht da ist, doch für alle irgendwie ein Grundeinkommen, das sich vom jetzigen Minimum noch irgendwie ein bisschen unterscheidet, herkriegen. Das ist mir zu billig. Wie gesagt, einerseits zu billig, andererseits zu idealistisch.
Okay, ich sage nur, ich kenne jemanden, der da mitarbeitet und der sagt, wenn man die Steuergeschenke, die die Unternehmer in der letzten Zeit bekommen haben, in den Superreichen, wenn man das zusammenzählt, wer ist finanzierbar?
Tja, aber da muss man, da merkst du wieder, was ich mit billig meine. Da wird schon wieder vergessen, dass die Steuergeschenke doch einen Grund gehabt haben. Da wird ja schon wieder so getan wie, naja, die bräuchte es nicht. Ja, die braucht es natürlich auch, sonst täte es doch die Regierung nicht. Die schenkt es doch den Reichen nicht bloß, weil sie die Reichen liebt und die Armen hasst. Die schenkt es deswegen, weil sie sagt, man muss den Standort Deutschland auch steuermäßig besser stellen. Im internationalen Vergleich. Schließlich will Deutschland Kapital aus aller Welt anziehen, dass es hier ansiedelt, dass es hier produziert, hier Löhne zahlt, hier Steuern zahlt und so weiter. Dafür verlangen wir von jedem Kapitalisten weniger Steuern. Das ist doch ein Mittel der Wirtschaftspolitik. Also kann man leicht sagen, ja, wenn wir alles, was die Kapitalisten an Steuersenkung gekriegt haben in den letzten Jahren, wenn man das alles in einen Topf schmeißt und dann die Armen verteilt, käme schon was zusammen. Ja, aber dann käme ja das Bruttosozialprodukt nicht mehr zusammen, das jetzt zusammenkommt. Dadurch, dass man erfolgreich ausländisches Kapital wieder anlockt in Deutschland. Man muss schon mal sehen, der Kapitalismus ist ein System. Das ist nicht bloß böser Wille, wenn die Regierung den Kapitalisten das Geld in den Hintern reinbläst. Es ist ein System, das braucht diesen Dienst des Gemeinwesens am Kapitalwachstum. Und wenn das Gemeinwesen den Dienst nicht verweigert, sondern meint, das kann die Kuh immer melden, dann hau die Kuh ab. Gerade heute in der globalisierten Welt. Also entweder die Kuh abschaffen oder ihr dienen. Aber nicht meinen, man könnte sie melden. Das stimmt nicht. Gut. Wir hätten Zeit, aber ich habe den Eindruck, zu dem Israel-Thema ist auch das wirklich alles gesagt worden. Ich weiß nicht, was man den Argumenten noch hinzufügen sollte, die wir vorhin ausgetauscht haben.
Also vielleicht kann ich noch dazu sagen, im Januar wird Frau Felicia Langer hier sprechen. Also hier im Komm wahrscheinlich nicht. Aber ich schaue, dass ich hier Plakate aufhänge oder irgendwas. Und die ist eine sehr intime Kennerin und die hat auch ein eigenes Konzept. Okay, aber wahrscheinlich auf kapitalistischer Basis.
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, die, was du von ihr erzählt hast, die wird im Namen des besseren Israeli die Sünden des Staates Israel anklagen und sagen, was der alles für Rücksichtslosigkeiten gegen die Palästinenser verübt, wie wenig er auf Angebote des Kleinbeigebens von der Seite der Palästinenser, die ja nun klein gemacht sind, wie wenig der auf Angebote des Kleinbeigebens eingeht, obwohl er doch ihrer Meinung nach könnte und so weiter. Das trägt jetzt zu dem, was wir diskutiert haben, in dem Sinn gar nichts bei, weil darüber sind wir uns ja einig. Das bestreitet ja alles niemand. Der Streit besteht in einem ganz anderen Punkt, nämlich, na klar, alle Schweinereien des israelischen Staates sind uns bekannt, Schweinereien anderer Staaten sind uns auch bekannt, und der einzige Streit ist, bei Israel machen wir eine Ausnahme, weil es die Juden sind, die von den Deutschen mal Furchtbares erleiden mussten. Das ist nur der eine, das ist der ganze Unterschied. Der eine Gedanke, das sind die Juden, die von den Deutschen mal Furchtbares erleiden mussten. Deswegen ist denen alles verziehen, ist bei denen alles berechtigt, was bei jedem anderen ganz furchtbar wäre. Das ist der ganze Punkt des Streits. Insofern, da kann man nicht mehr drüber reden, als sagen, wieso denn eigentlich bei denen? Fertig. Und ich halte es für eine Frage, wo man gar nicht mehr argumentieren kann, sondern sich entscheiden muss. Halte ich die Sünde der Deutschen für so überwältigend, dass es alle Argumente über Staaten wegschiebt? Oder erkenne ich an der Sünde der Deutschen, was Staaten für Gebilde sind? Das war vorhin mal hier von wem gesagt, ja, und an der Stelle muss man es entscheiden. Ich sehe nicht, wie man in dieser Diskussion einen Schritt weiterkommen kann.